Die Seenotrettung wird einfach Stück für Stück weiter auf eine Sandbank laufen, wenn sich nicht in Europa an Land der Wind politisch dreht.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren gerne und viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, um die Diskussion jetzt nicht nur mit unseren Gästen zu führen, sondern auch mit euch zu teilen.
Seit die neue Bundesregierung im Amt ist, ist die Abschottungspolitik ja gerade wieder täglich in den Nachrichten. Und nachdem die Merz-Union direkt nach dem Amtsantritt schon Zurückweisungen von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen eingeführt hatte, urteilte jetzt das Verwaltungsgericht Berlin, dass diese rechtswidrig sind. Und das Krasse ist, dass trotz dieses Urteils Merz, Dobrindt und Co. trotzdem mit dieser Praxis weitermachen wollen und damit einfach über die Rechtsprechung hinweggehen.
Ja, das finde ich auch richtig krass und es ist auch einfach eigentlich eine total große Gefahr auch für die Demokratie. Also ich habe heute auch gelesen, dass in vielen Ländern der rechtspopulistische Rutsch auch damit angefangen hat, dass halt Regierungen angefangen haben, Gerichtsurteile zu ignorieren. Und aber wenn wir jetzt auf diesen Politikbereich gucken, den das betrifft, nämlich die Asylpolitik, dann muss man ja leider feststellen, dass sie jetzt damit ein neues Level erreicht, aber dass die aktuellen Zurückweisungen eigentlich nur ein weiteres Puzzleteil in einer langen Geschichte schon der Verschärfung und des Abbaus dieses grundlegenden Menschenrechts auf Asyl ist. Aber es gibt nicht nur restriktive Asylpolitik, sondern es gibt auch Menschen, die was dagegen tun, die nämlich seit 10 Jahren Menschen auf der Flucht helfen, das Mittelmeer zu überqueren und ihnen versuchen, Sicherheit auf der Passage zu gewährleisten und zu helfen, tatsächlich in einem sicheren Hafen in Europa anzukommen. Und darum soll es heute gehen.
In dieser Folge sprechen wir mit Chris Grodotzky über 10 Jahre Seenotrettung. Chris ist Fotograf und Aktivist und war von Anfang an bei Sea-Watch mit dabei. Jetzt hat er das Buch Kein Land in Sicht im Mandelbaum Verlag veröffentlicht. Und bei Was tun sprechen wir mit ihm über die Gründung von Sea-Watch, über die Institutionalisierung aktivistischer Bewegung und die Strategien, mit der die internationale Rechte die Solidarität mit Menschen auf der Flucht untergräbt.
Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Ich freue mich, dass wir uns jetzt persönlich mit Chris zum Gespräch treffen. Wir werden jetzt circa eine Stunde über 10 Jahre zivile Seenotrettung sprechen. Hallo im Podcast, Chris.
Hi, moin. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
Ja, sehr schön. Du bist Fotograf, du bist Journalist und Aktivist. Stell dich doch nochmal den Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du und was hat dich eigentlich zur zivilen Seenotrettung gebracht?
Ja, ich bin Chris. Ich bin ursprünglich aus Süddeutschland, bin da so in so einem Autoarbeiterinnenhaushalt in der Stuttgarter Gegend geboren und da dann noch relativ früh so meine ersten politischen Erfahrungen mitgenommen, weil ich irgendwie so da mit Nazis aneinander geraten bin in diesen Vorstädten von Stuttgart. Genau, habe mich da dann so einer kleinen Antifa-Gruppe angeschlossen, bin darüber in verschiedene andere politische Zusammenhänge gekommen und schließlich vor allem in der Umweltbewegung hängen geblieben. Habe 2008 und 2009 den Kelzerbacher Wald bei Frankfurt mitbesetzt. Das war so eine der Auftaktaktionen der deutschen Klimabewegung. Und dort habe ich angefangen zu fotografieren in diesem Wald. Habe angefangen, unsere eigenen Aktionen zu dokumentieren und bin dann auch schon mit einem Interesse an Festung Europa, europäischem Grenzregime, von da eigentlich direkt nach dieser Waldbesetzung mit einem befreundeten Fotojournalisten aus Frankfurt zum ersten Mal nach Frankreich gefahren, nach Calais, an die französisch-britische Grenze, wo damals bis heute immer sehr viele Menschen sich sammeln, die versuchen, die nach Europa gekommen sind, aus vielen afrikanischen Ländern überwiegend, und versuchen weiter nach Großbritannien zu kommen. Und dort auch schon seit Jahrzehnten mit immer brutaleren Maßnahmen, mit riesigen Zäunen und Mauern und einer Riot Police, die da extra stationiert ist, um diese Leute aufzumischen, daran gehindert werden. Genau, und dann habe ich ein paar Jahre im Journalismus gearbeitet, habe als Fotojournalist vor allem zu Umweltkonflikten auch und eben zur Festung Europa in verschiedenen Ländern gearbeitet, bin da viel rumgefahren, viel in Calais auch immer noch gewesen. Und dann kam irgendwann mir so eine Mail ins Haus geflattert von einem guten Freund und Kollegen, der mir die weitergeleitet hat, wo es darum ging, dass so ein paar verrückte Vögel aus Brandenburg die Idee hatten, mit einem Boot, mit einem kleinen Schiff aufs Mittelmeer zu fahren. Und mein Kollege meinte, Ruben Neugebauer war das, der meinte, das wäre doch ein ganz cooles fotografisches Projekt, da könnte man ja mal mitfahren und dass man, also auch die Gelegenheit, einfach mal da wirklich rauszukommen an diese tödlichste Grenze der Welt damals, wo einfach tausende Menschen im Jahr ertrinken und wo bis zu dem Zeitpunkt gar kein Zugang war für Fotojournalistinnen und Journalistinnen allgemein, außer mit dem Militär eingebettet. Wir haben uns dann beworben. Ruben ist dann auch die erste Mission mitgefahren, ist dann aber auch, weil wir eben schon beide auch einen politischen Hintergrund hatten, hat er natürlich gleich freundlicherweise angeboten, dass er auch ein bisschen in der Medienarbeit mithelfen kann, ist dann in 0,0 der Pressesprecher und Mitgründer von Sea-Watch geworden. Und mein Weg in die Seenotrettung war dann damit auch so ein bisschen gegeben. Ich habe am Anfang vor allem Ruben zugearbeitet und unterstützt auf allen möglichen Ebenen, sowohl in der Medienarbeit als auch so ein bisschen als offenes Ohr für all die Dramen, die sich da abgespielt haben. Und genau, 2018, als dann so die erste Generation von Sea-Watch, 2016 bin ich meinen ersten Einsatz auch mitgefahren und 2018, als dann die erste Generation von Sea-Watch-Aktivistin so ein bisschen ausgebrannt war, habe ich dann für Ruben so ein bisschen seine Position im Medienteam übernommen und bin dann fester für ein paar Jahre reingekommen. Habe dann ein paar Jahre das Medienteam mit aufgebaut, war selber Sprecher der Organisation, habe teilweise auch im operationellen Bereich, also in der Planung und Koordination von Rettungseinsätzen mitgeholfen und bin dann letztes Jahr auch, nachdem ich aus dem Medienbereich und aus der täglichen Arbeit mich eigentlich schon seit 2-3 Jahren jetzt zurückgezogen habe, letztes Jahr dann nochmal als Einsatzleiter auf der Sea-Watch 5 einen Einsatz mitgefahren. Genau.
Ja, wir wollen ja jetzt ganz viel über zivile Seenotrettung sprechen und vor allem auch so über die ganzen Entwicklungen, die jetzt innerhalb der letzten 10 Jahre stattgefunden haben. Bevor wir da aber so richtig reingehen, vielleicht nochmal so back to the basics. Also wenn wir über zivile Seenotrettung sprechen, was bedeutet das dann überhaupt so on the ground? Also was gehört da alles dazu? Wie können die HörerInnen sich das genau vorstellen, was da passiert?
Heute gibt es, glaube ich, in der zivilen Seenotrettung 2 hauptsächliche Einsatzkonzepte, die sich so ein bisschen gegenüberstehen oder beziehungsweise sich auch komplementieren. Das eine ist das, was Organisationen wie Sea-Watch, Ärzte ohne Grenzen, CI, Open Arms betreiben. Das sind große Rettungsschiffe, die im Idealfall vor der libyschen Küste patrouillieren. Also vor der libyschen Küste, man muss auch sagen, mit einem großen Abstand zur libyschen Küste mit 24 Seemeilen und mehr, dass man wirklich außerhalb jedes offiziellen Zugriffsbereichs der libyschen Behörden, wenn man sie denn so nennen will, agieren kann. So, die patrouillieren da, haben kleine Schlauchboote an Bord, kleine Rettungsboote. Wenn ihnen ein Seenotfall gemeldet wird, das kann entweder von einer der Rettungsleitstellen in Rom oder in Malta passieren oder, was auch zur zivilen Seenotrettung gehört, durch ein Suchflugzeug. Sea-Watch betreibt auch 2 Suchflugzeuge oder 3 mittlerweile. Dann fahren die dahin, lassen ihre Rettungsboote, ihre schnellen Einsatzboote zu Wasser mit jeweils 3, 4, 5 Leuten drin und fahren erstmal zu den Leuten hin, sprechen die an, die da in Seenot sind, geben den Rettungswesten, dass die erstmal quasi abgesichert sind, sollte in dem Moment noch was passieren, sollten Leute über Bord fallen, sollte das Schlauchboot, was es ja leider oft ist, irgendwie platzen oder so, werden die dann erstmal so erst versorgt quasi. Und werden dann Stück für Stück aus diesen Schlauchbooten mit diesen kleinen Rettungsbooten rausgeholt und zu den großen Schiffen geschuttelt und da dann weitergehend versorgt. Das heißt, da an Bord werden dann teilweise die Leute erstmal abgeduscht zum Beispiel, weil sie stundenlang, tagelang teilweise in diesen Schlauchbooten gesessen sind, in so einer Mischung aus teilweise Fäkalien und Sprit und Meerwasser, die total ätzend ist. Also ganz viele Leute haben dann so wirklich auch an den Beinen, vor allem Frauen und Kinder, die oft in der Mitte sitzen, haben dann ganz oft so echt großflächige Verbrennungen von dieser chemischen, toxischen Mischung, die da in diesem Schlauchboot drin ist. Dann werden sie, genau, kriegen sie an Bord Essen, neue Klamotten, werden psychologisch jetzt nicht umfangend, aber so humanitär irgendwie erst versorgt. Es wird geguckt, gibt es besonders vulnerable, also besonders verletzliche Personen darunter. Die werden dann an Bord so ein bisschen separiert, nach Möglichkeit. Und dann ist die Idee, dass die Menschen möglichst zügig in den nächsten sicheren Hafen, das heißt in den nächsten europäischen Hafen gefahren werden. weil Libyen auf jeden Fall nicht sicher ist. Das ist ein Land, das weiterhin in einem Bürgerkriegszustand steckt, wo die Menschen brutal immer wieder verschleppt werden, wo also gerade Migrantinnen aus dem südlicheren Afrika eigentlich eine Ware sind, die eingesperrt wird, auf Wunsch der EU auch, muss man immer dazu sagen, und auch mit Finanzierung der EU. Und dann gibt es noch eine zweite Flotte, würde ich mal sagen, von sehr kleinen Schiffen, Segelbooten meistens, die diese großen Schiffe so ein bisschen ergänzen, die vor allem ein bisschen weiter nördlich und vor allem im tunesischen Korridor, das heißt zwischen Tunesien und der Insel Lampedusa, im Einsatz sind und die eigentlich das Konzept verfolgen, was zum Beispiel Sea-Watch auch ganz am Anfang mit der kleinen Sea-Watch 1 verfolgt hat, nämlich Seenotfälle zu suchen, ausfindig zu machen und dann an die italienischen Behörden zu melden und die zu pressuren, da aktiv zu werden und diese Menschen abzuholen und die dann mit diesen kleinen Booten sie teilweise eben auch Richtung Lampedusa dann begleiten, ebenfalls Rettungswesten austeilen, Wasser austeilen, aber die Menschen eben nicht an Bord nehmen und selber shutteln nach Italien, sondern auf hoher See erst versorgen und absichern.
Wir sprechen ja jetzt heute mit dir über 10 Jahre zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Das klingt jetzt so ein bisschen nach so einem Geschichtsthema. Aber das Grenzregime ist ja gerade auch in Deutschland super aktuell. Wo steht denn die zivile Seenotrettung jetzt aktuell, wenn wir jetzt von dem Ende dieser 10 Jahre ausgehen, also Stand heute?
Ja, Italien ist ja in vielerlei Hinsicht Deutschland, was Rechtsdruck angeht, noch ein paar Jahre voraus. In Italien haben wir eine Regierung aus Parteien, aus durchgehend rechtsradikalen Parteien. Kann man jetzt sich drüber streiten, inwieweit die CDU das nicht auch schon mittlerweile ist, aber in Italien haben wir eben eine Ministerpräsidentin von einer Partei, die sich ganz klar auf den Faschismus unter Mussolini positiv bezieht, die sich da also ein bisschen in der Nachfolge sieht. Wir haben eine Koalition mit zwei anderen Parteien, der Lega von Matteo Salvini, die ebenfalls protofaschistisch rechtsradikal unterwegs ist und der Ex-Berlusconi-Partei Forza Italia, die so rechtspopulistisch, das ist eigentlich so die AfD und die anderen zwei sind noch krasser, würde ich mal sagen. Die machen es der Seenotrettung gerade ganz schön schwer. Die zivile Seenotrettung ist eigentlich in so einem Deadlock, die ist eigentlich operationell, zumindest die großen Organisationen, relativ lahmgelegt. Die können operieren, aber sind in einer Situation, die auch bemerkenswert ist, in der Hinsicht, dass die aktuelle Regierung unter Meloni, Giorgia Meloni, es geschafft hat, so einen Best-of aus 10 Jahre verschiedenster Strategien zu kompilieren, um die Seenotrettung zu behindern. Sie haben nicht das gemacht, was Matteo Salvini 2019 berühmterweise gemacht hat, nämlich irgendwie ihre Häfen für geschlossen erklärt und damit einen total öffentlichkeitswirksamen großen Konflikt losgebrochen, sondern sie haben mit ganz vielen administrativen Feinheiten es geschafft, die Seenotrettung in so eine Zwickmühle zu bringen, in der sie auf der einen Seite eigentlich nicht effektiv operieren kann, aber auf der anderen Seite eben auch nicht in dieser offenen Konfrontation mit dem Staat steht, die sich dann öffentlichkeitswirksam und auch politisch irgendwie ausschlachten ließe, wie das 2018 und 2019 ja passiert ist. Und es sieht so aus, dass sie auch mit einer Fortsetzung von den Sicherheitsdekreten, die Salvini damals erlassen hat, hat die Regierung quasi so Richtlinien erlassen, nach denen die Seenotrettung operieren muss. Und eine, die Kernrichtlinie, die relevant ist, ist die, dass, habe ich gerade schon gesagt, Flüchtende sollen in einen sicheren Hafen gebracht werden. Matteo Salvini hat früher versucht, das zu verhindern und die Häfen zu schließen. Dann hat die Seenotrettung jahrelang gesagt, wir brauchen sichere Häfen, ihr müsst uns sichere Häfen geben. Und jetzt, was Meloni macht, ist wirklich einfach genial. Die sagt, okay, ihr wollt sichere Häfen, hier habt ihr sie. Wenn ihr da unten vor Libyen Menschen rettet, dann müsst ihr auf der Stelle einen sicheren Hafen beantragen. Und wir werden euch auf der Stelle einen zuweisen. Das heißt, Rettungsschiffe, gerade die großen, wie gesagt, Sea-Watch 5, die für 400-500 Leute oder mehr ausgelegt ist, die rettet dann vielleicht, sagen wir, ein Boot mit 30 Leuten, 40, wenn es hochkommt, 100. Dann kriegt die sofort so einen Hafen zugeteilt und dann muss sie sich auch sofort auf den Weg dahin machen. Selbst wenn es noch mehr Seenotfälle in der Gegend vor Libyen gibt. Ansonsten drohen ihnen dicke Strafen, drohen ihnen Beschlagnahmung des Schiffes etc. pp. Und dann wird ihnen ein Hafen zugewiesen, der nicht Lampedusa oder irgendwo im Süden von Sizilien ist, sondern so ein Hafen wie Genua oder Ravenna, so in Norditalien, wo die Schiffe erstmal 3 bis 4 Tage an der Küste lang tuckern, jeden Tag tausende Euro an Diesel irgendwie verheizen, gar nicht zu sprechen von den Personalkosten etc. Und damit eigentlich komplett jenseits von jeglichem Verhältnis von Einsatzkosten und was man tatsächlich effektiv vor Libyen ausrichten kann, arbeiten. Die kleinen Schiffe wiederum, muss man sagen, haben in den letzten Jahren relativ, die kamen auch deswegen so ein bisschen auf, weil die Großen in so einer Zwickmühle sind und operieren da so ein bisschen dran vorbei, indem sie einfach Menschen eben auf See helfen, nicht selber an Bord nehmen. Und auch selbst wenn sie die Menschen mal selber an Bord nehmen, weil es sein muss, kann niemand einem kleinen Segelboot mit 15 Metern sagen, die sollen jetzt nach Genua mit Leuten an Bord fahren. Das geht einfach nicht.
Okay, das klingt ja wirklich nach einer ziemlich schwierigen Situation. Das war ja aber nicht immer so. Also in deinem Buch schreibst du ja auch von dem Sommer der Migration und dieser großen Solidaritätsbewegung, von der die zivile Seenotrettung ja auch eine Zeit lang ganz stark getragen wurde. Nimm uns doch nochmal so ein bisschen mit in die Entstehungszeit der zivilen Seenotrettung. Wie ist es dazu gekommen und was waren da so prägnante Phasen vielleicht auch?
Ja, ich glaube, ich würde sogar im ersten Moment noch ein Stückchen weiter zurückgehen und erstmal noch dahin schauen, wie es überhaupt dazu kam, dass Menschen sich mit so schäbigen Booten auf den Weg über das Mittelmeer gemacht haben. Dass da einfach nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa ein massiver Mangel an Arbeitskraft herrschte und dann ist hoffentlich allen so ein bisschen ein Begriff, diese Anwerbeabkommen, wo die sogenannten Gastarbeiterinnen irgendwie en masse in Millionen aus der Türkei, aus Italien und aus anderen Ländern nach Zentraleuropa gebracht und geholt wurden. Und diese Länder hier, Deutschland, Frankreich und so weiter, wieder aufgebaut haben. Und dann in dem Moment in den 70ern, Anfang der 70er, als es zum ersten Mal aus diesem Wirtschaftswunder, Aufschwung, Wiederaufbau so einen kleinen Dämpfer gab, nämlich irgendwie nach dem Ölschock, der mit einem israelisch-arabischen Krieg zusammenhing, da haben die Länder sich dann plötzlich entschieden, ah ja, jetzt auf einmal haben wir hier Arbeitslosigkeit, jetzt hören wir mal auf, hier diese ganzen Leute irgendwie ranzuholen und haben dann ihr Visaregime verschärft. Und zu diesem Zeitpunkt gab es dann auch schon bald zügig die Vorläufe der Europäischen Union, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und dann haben die zentraleuropäischen Länder auch so ein bisschen die anderen unter Druck gesetzt, Stück für Stück, ihre Visa Policies zu verschärfen. Und das ist ganz spannend. Erwähne das so am Rande in dem Buch irgendwie, dass zum Beispiel Spanien bis Mitte der 80er gar keine Einwanderungsgesetzgebung hatte, gab es nicht. Da sind immer wieder Leute aus Marokko und aus anderen afrikanischen Staaten durch Marokko so angekommen. Die sind einfach mit der Fähre rübergefahren. Wenn es mal ein bisschen viele wurden, wurden irgendwie ein paar Leute mal so spontan abgeschoben. Aber die meisten haben irgendwo Arbeit gefunden und wurden dann einfach so per Dekret en masse irgendwie legalisiert, alle paar Jahre. Und dann kam die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und wollte es nicht mehr. Und dann musste Spanien plötzlich so ein Einwanderungsgesetzgebung machen. Und wie der italienische Journalist Gabriele Del Grande mal irgendwie schön geschrieben hat, so mit einem Verweis auf so ganz einfache Marktmechanismen, wie er es genannt hat, nämlich dass Nachfrage ein Angebot nach sich zieht und dass, wenn Menschen trotzdem aus ihren Ländern weg müssen oder in ein anderes Land wollen, dann wird ihnen irgendjemand die Möglichkeit dazu bieten. Und das hat dann eben dazu geführt, dass im Laufe der 80er, 90er und Nullerjahre zunehmend Schleuserbanden, Schleuserstrukturen Menschen das Angebot gemacht haben, mit Booten nach Europa überzusetzen. Und je mehr eben Europa sich dagegen versucht hat, irgendwie abzuschotten und irgendwie die Grenzen dicht zu machen und Visa zu erschweren, desto mehr hat diese clandestine Bewegung eben zugenommen.
Das finde ich auch ganz interessant. Im Buch beschreibst du ja auch, wie diese Fluchtrouten praktisch einmal so durchs Mittelmeer wandern. Also wie es am Anfang diese Route über Gibraltar, also von Marokko über Gibraltar nach Spanien gibt, dann wird die zugemacht und dann wandert praktisch die Fluchtroute immer weiter östlich durchs Mittelmeer, erst dann noch über Tunesien und dann immer weiter. Und immer wenn einzelne Routen dicht gemacht werden, dann bildet sich irgendwie ein neuer Weg für die Schlepperinnen und Schlepper oder für die Geflüchteten selber halt irgendwie diesen Weg übers Mittelmeer trotzdem anzutreten. Du schreibst ja aber als sozusagen Moment, in dem dann die zivile Seenotrettung, wie wir sie jetzt heute vielleicht vor Augen haben, entsteht, gründet diesen Moment 2014, als die italienische Rettungsmission Mare Nostrum eingestellt wird. Vielleicht kannst du den Moment nochmal beschreiben, was da eigentlich abging.
Die zivile Seenotrettung ist eigentlich, das war ganz spannend, da trafen sich so ein bisschen zwei Bewegungen, weil es gab eben über die Anfang der 10er Jahre eine zunehmende Migrationsbewegung aus Ländern von Afrika, aber vor allem auch irgendwie ab 2011 eben als Auswirkung des sogenannten arabischen Frühlings, also der Aufstände in den arabischen Ländern, wo es zwischendurch immer mal zu so großen Überfahrtsaktionen kam, und direkt 2011 war, glaube ich, Tunesien relativ groß, 2012. Und ab 2012, 13 sieht man, dass eben der syrische Bürgerkrieg da eine riesige Rolle einnimmt, dass, oder die gescheiterte syrische Revolution zu diesem Zeitpunkt, dass den Menschen zunehmend in Syrien bewusst wurde, dass ihre Revolution ins Leere läuft, beziehungsweise in dieses Blutbad ausartet. 2013 haben wir eben die Situation, dass zwei große Bootsunglücke in einer Woche im Oktober 2013 vor Lampedusa dann wirklich auch in Europa für großes Aufsehen gesorgt haben. Das waren Bilder, die gingen wirklich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber die waren wirklich auf allen Titelseiten, diese schwarzen Leichensäcke oder die Reihen von Särgen, die in Lampedusa dann am Hafen standen, die weinende Bürgermeisterin, die überhaupt nicht mehr mit dieser Situation zurechtkam. Dann, und auch wirklich krass, das nochmal nachzulesen, wie da so der Vibe war, dass so der italienische Präsident damals so vorgeschlagen hat, man sollte doch den Paragraphen, der Beihilfe zur illegalen Einwanderung illegal macht, sollte man vielleicht abschaffen, weil der könnte ja auch Helferinnen kriminalisieren. Oder dass, wie der deutsche Bundespräsident Gauck damals auch meinte, ja, wir müssen jetzt alles tun, um diesen Menschen da zu helfen. Und also wirklich komplett anderes politisches Klima. Und die einzigen, die aber dann nach all diesen Aufrufen tatsächlich was gemacht haben, war der italienische Staat, der die Operation Mare Nostrum gestartet hat. Das war eine groß angelegte Marinemission, auch aus heutiger Sicht komplett undenkbar, wo die mit mehreren Schiffen, Helikopterträgern, Flugzeugen, U-Boote teilweise, genau in diesem Seegebiet vor Libyen ganz massiv Seenotrettung betrieben haben. Also sie haben da auch immer so ein bisschen irgendwie Schleuserjagd so mit dabei gehabt, aber de facto haben sie 150.000 Menschen die Überfahrt erleichtert und abgesichert innerhalb von einem Jahr, und haben dann zum Ende des Jahres den Rest der EU gebeten, sich doch bitte zu beteiligen, weil das ein ganz schön teures Unterfangen irgendwie mit mehreren Kriegsschiffen und sowas. Und der Rest der EU hat gesagt, nö, haben wir keine Lust drauf. Wir können schön reden und wir können irgendwie betroffen sein, wenn da bei euch die Leichen angespült werden, aber irgendwie Geld wollen wir jetzt da nicht reinstecken. Und dann wurde Mare Nostrum wieder abgeschafft. Es gab dann so eine angebliche Nachfolgemission von Frontex, die aber eben ganz klar auf Grenzschutz ausgelegt war, überhaupt nicht mehr so weit in dieses Meeresgebiet reinragte, sondern eher so vor den italienischen Küsten stattfand.
Und das war ja dann auch so ein bisschen der Hintergrund, vor dem ihr gesagt habt, also dieses Motto retten statt reden. Kannst du das, also das ist ja irgendwie eine krasse Situation, eine Aufgabe, die vorher von der italienischen Regierung irgendwie übernommen wird, da jetzt zu sagen, wir gehen da jetzt als Zivilgesellschaft rein und organisieren das irgendwie selbst. Ich kann mir das kaum vorstellen. Wie funktionierte das?
Ja, das ist das Lustige. Das war gar nicht der Anspruch. Das war gar nicht die Idee von Sea-Watch am Anfang. Also es gab damals auch Ärzte ohne Grenzen, hat sich damals schon mit so großen Schiffen fertig gemacht, um tatsächlich so eine Unterstützung dem Staat da zu leisten, da wirklich unter die Arme zu greifen. Aber Ärzte ohne Grenzen ist eben auch eine global operierende, riesige, millionenschwere Hilfsorganisation, die sowas irgendwie noch stemmen kann oder sich sowas auf die Fahne schreiben kann. Bei Sea-Watch dachten damals alle, das wäre völlig größenwahnsinnig, da wirklich Seenotrettung machen zu wollen. Sea-Watch-Idee, die Idee von den Gründern, es waren alles Typen, braucht man jetzt nicht Gender, aber die Idee von der Gründungsgruppe war eigentlich, dass man mit einem kleinen Boot, die haben damals so einen 100 Jahre alten Fischkutter gekauft und umgerüstet, dass man da vor Ort ist und dass man Ausschau hält nach Booten, die nach Norden sich bewegen, und dann staatliche Behörden alarmiert und die Menschen vielleicht noch so erst versorgt, eben mit Rettungswesten. Wenn mal wirklich man gerade in ein Boot trifft, was am Sinken ist, dann hatten die so Rettungsinseln dabei, wie sie, die so auf großen Schiffen auch für die eigene Crew dabei sind, die man ins Wasser schmeißen kann, die sich dann aufblasen und wo man dann die Leute eben von ihrem Boot rein evakuieren kann. Aber die Idee war nie von Sea-Watch am Anfang, selber wirklich umfängliche Seenotrettung zu betreiben, das heißt die Leute aufzunehmen und sie nach Italien zu bringen. Und das hat auch eine ganze Weile sehr gut geklappt. Man muss auch sagen, das erste Jahr und auch das zweite Jahr noch zu einem guten Teil war die italienische, obwohl Mare Nostrum eingestellt war, war die italienische Küstenwache da massiv vor Ort, waren auch deutsche und andere europäische Marineschiffe zum Teil. Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin damals, hat 2 Marineschiffe ins Mittelmeer geschickt, um Seenotrettung zu machen. Das haben sie auch ein bisschen gemacht. Dann haben sie mehr Grenzschutz gemacht, aber auch immer noch ab und zu unfallmäßig Menschen gerettet. Wenn Sea-Watch sie zum Beispiel darauf hingewiesen hat, dass da ein Boot ist. Und über ein Jahr lang war das eben das Einsatzkonzept, was dann auch einige andere Organisationen damals so ein bisschen kopiert haben.
Gleich geht's weiter mit unserem Gespräch mit Chris Grodotzky über 10 Jahre zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Wenn du Freunde oder Bekannte hast, die das Thema auch interessiert und die den Was tun Podcast noch nicht kennen, dann klick doch jetzt auf den Teilen-Button in deinem Podcatcher und schick ihnen diese Folge. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, das fand ich auch total interessant, als ich das gelesen habe. Ihr nennt das, oder du nennst das ja so ein bisschen das Prinzip der schwimmenden Notrufsäule. Also wirklich erstmal als Einsatzkonzept zu haben, man geht dahin, man findet die Leute und dann alarmiert man aber eigentlich staatliche Behörden, weil das ist auch deren Aufgabe, halt am Ende diese Rettung durchzuführen und ja auch am Ende die Menschen irgendwie an Land zu bringen und zu müssen dann ja, die müssen ja auch dann in die nationalstaatlichen Systeme irgendwie übergeführt werden, damit sie überhaupt Asyl beantragen können. Du meinst jetzt eben schon, da haben sich auch andere Organisationen gebildet. Das fand ich auch interessant zu lesen, dass ja Sea-Watch die erste Organisation war und dass es dann aber eigentlich ziemlich schnell ging, dass auch andere dazugekommen sind. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie das dann 2015, 16 so aufgestellt war und vielleicht auch, wieso die Vernetzung gelaufen ist.
Sea-Watch war die erste Organisation, die eben bewiesen hat, dass man nicht superreich oder eine große humanitäre NGO sein muss, die seit Jahren in allen Kriegsgebieten der Welt unterwegs ist, sondern dass man mit einem paar ganz normalen oder leicht verrückten Aktivistinnen aus Deutschland wirklich da einen Unterschied machen kann auf dem Wasser. Und das hat innerhalb von einem Jahr zu einer Explosion dieser Flotte geführt, wo neben den großen Schiffen von Ärzte ohne Grenzen dann eben und dem kleinen Schiff von Sea-Watch dann eben Organisationen wie Jugend rettet, CI, damals gab es noch Lifeboat und Cardus, die zusammen ein kleines Rettungsboot in den Einsatz gebracht haben. Open Arms hat spanische Rettungsschwimmerinnen, die eigentlich angefangen haben, vor Lesbos tatsächlich als Rettungsschwimmerinnen Menschen zu retten. Die haben dann auch ein sehr schönes Segelboot geschenkt bekommen und sind damit auch ins zentrale Mittelmeer aufgebrochen. Und dann hat sich eben so eine zivile Flotte etabliert, und zwar genau in dem Moment, als der große Run auf die Ägäischen Inseln Anfang 2016 so gut abgeebbt ist und dann aber doch über das zentrale Mittelmeer, also über Libyen und diese Gegend, die Fluchtbewegung nochmal, auch im Gegensatz zu den Vorjahren, nochmal massiv angeschwollen ist, weil eben die Ägäis in dem Moment, genau, sich dieser ganze Schwall aus der Türkei von Menschen da Bahn gebrochen hatte, durchmarschiert war bis nach Deutschland. Darf man auch nicht vergessen, auch teilweise mit breiter Unterstützung von Aktivistinnen aus Zentraleuropa, die da runtergefahren sind und Menschen transportiert haben. Also ist ja zivile Seenotrettung an Land so ein bisschen. Und genau, auf dem Mittelmeer war dieser Moment eigentlich der Sommer 2016.
Du hattest jetzt gerade schon gesagt, so ganz normale Leute waren das nicht, die sich diese Mammutaufgabe da vorgenommen haben, sondern auch ein bisschen verrückt. Vorhin meintest du auch schon, ja, das waren irgendwie alles Typen. Kannst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen zwischenmenschlich erzählen, so was waren das für Leute, die da gesagt haben, so scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Also ja, was waren das für Typen?
Der Gründervater der Organisation ist Harald Höppner. Harald Höppner ist ein Brandenburger Unternehmer, der in Berlin einen Shop betreibt mit dem schönen Namen Guru Shop, der so Klimbim und Klamotten aus
aller Welt,
vor allem aus Indien, vertreibt. Also genau, der hat so einen Hippie-Markt, ist selber gar nicht so ein krasser Hippie, aber ist auf jeden Fall ein wilder Typ, der so auch mit seiner Familie mal mit seinem Hanomag von hier nach Pakistan fährt, um zu verreisen und solche Sachen. Auf jeden Fall eine interessante Personalie. Da kann man sich auch nochmal zum Beispiel seinen Auftritt bei Günther Jauch im Jahr 2015 anschauen, wenn man mal so einen Eindruck von Harald Höppner haben möchte. Ist ein recht lauter, sehr präsenter Mensch, der, wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat, so das auf Teufel komm raus einfach durchzieht. Und so war das auch so ein bisschen mit Sea-Watch. Er hat sich so eine kleine Truppe, er hatte so sein Firmenvermögen von irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Euro, die hat er irgendwie 60.000 davon zum Kauf von diesem Boot aufgebracht von der Sea-Watch 1 und hat sich dann so eine kleine Truppe an Leuten zusammengesucht, kannte irgendwie so einen Segelskipper, der hat dann nochmal in so Traditionsseglergruppen rumgefragt, ob da noch Leute Lust haben. Dann kamen so Leute wie Ruben dazu, der eben so aus dem Journalismus kam, aber auch damals schon so ein aktivistischer bunter Hund war, der irgendwie beim Zentrum für politische Schönheit und beim Penn-Kollektiv und so überall dabei war. Wir damals auch bei jedem Ende-Gelände irgendwie am Start gewesen und der Rest waren aber eher so mittelständische Männer mittleren Alters. Eigentlich wenig linke AktivistInnen. Die linken AktivistInnen, die haben sich dann eher ein halbes Jahr später so bei Jugendrette zum Beispiel zusammengetan und da eine bisschen andere Struktur, die sehr eng dann mit Sea-Watch irgendwie auch kollaboriert hat, gegründet. Und die kamen dann auch nach und nach zu Sea-Watch, als das Konzept mal so gelaufen ist. Genau, aber sowohl Sea-Watch als auch dann CI, was quasi so wirklich das Organisationskonzept, wie auch den Namen eigentlich fast kopiert hat, waren so mittelständische Männer, die dachten, da muss man jetzt doch mal was machen.
Irgendwie total spannend finde ich, dass es dann die Leute waren, die halt wirklich irgendwie auch so die Risikobereitschaft und vielleicht ja auch ein bisschen übersteigerte Selbstvertrauen hatten, überhaupt so eine Aktion loszutreten.
Und das Kapital. Sie hatten auch einfach das Startkapital.
Ja, auch das total. Also kann man im Buch auch nochmal gut nachlesen. Das ist eine sehr witzige Story. Ich hatte ein bisschen weggeatmet, als ich es durchgelesen habe. Aber wenn wir jetzt nochmal weitergehen, diese Anfangsjahre waren ja dann irgendwie total aufregend und auch mit vielen Risiken behaftet. Bei vielen Sachen wusste man, glaube ich, auch nicht so ganz genau, ob das eigentlich funktioniert und gut geht. Aber da ist erstmal sehr viel gut gegangen. Und dann gab es diese große Flotte an zivilgesellschaftlichen Schiffen, die irgendwie Mittelmeer gekreuzt sind und auch echt viele Leute auf der Überfahrt aufgenommen haben. Das hat sich dann ab 2017 so ein bisschen anders gestaltet. Da dreht sich der Wind in Europa, es kommen mehr rechte Regierungen in Italien und auch in anderen europäischen Ländern an die Macht, die immer stärker versuchen, auch die zivile Seenotrettung einzuschränken. Was waren denn da so die Hauptprobleme oder vielleicht auch so die Haupteingriffspunkte und wie ist die Organisation damit umgegangen?
Ich fand das gerade auch nochmal wirklich spannend in der Recherche zu dem Buch, das nochmal so nachzuvollziehen, weil es wirklich, also man hatte schon davor gesehen, dass Ende 2016 schon die EU so oder auch schon 2015 so Stück für Stück einen anderen Kurs einschlägt und zum Beispiel Italien auch dann zurechtgewiesen wird von Deutschland und anderen Ländern, dass die jetzt mal nicht so viel retten sollen und nicht so weit im Süden irgendwie da ihre Schiffe im Einsatz haben sollen. Dann wurde Ende 2016 schon angefangen, die libysche Küstenwache, die sogenannte, eben Stück für Stück aufzubauen, zu finanzieren, mit Booten zu versorgen. Und was dann aber im ersten Halbjahr 2017 passierte, war wirklich irgendwie auch bemerkenswert. Also das fing an mit so einem Bericht von Frontex, wo so noch so ganz allgemein suggeriert wurde, dass ja irgendwie, wenn man da jetzt so viele Menschen vor der libyschen Küste rettet, das den Schleusern ja ins Business spielt, weil die Leute müssen nicht mehr so weit fahren und dann kann man denen schlechtere Boote geben und so. Das war noch so ganz allgemein gehalten. Und eine Woche später kam dann aber so ein durchgeknallter sizilianischer Staatsanwalt, Camillo Zuccaro, und machte da so eine Verschwörungstheorie draus, dass die zivile Seenotrettung eben jetzt mit Schleusern direkt kollaboriert. Die zivile Seenotrettung wolle irgendwie der italienischen Wirtschaft schädigen, indem sie da die ganzen Migrantinnen rankarrt. Und wie das dann aber auch aufgegriffen wurde und innerhalb von einem Jahr, man kann sich das wirklich auch in meinem Buch so Monat für Monat irgendwie anschauen, dann erst italienische rechtspopulistische Politiker, dann als erstes kam dann Sebastian Kurz aus irgendwie dem deutschsprachigen Raum, der damals österreichischer Innenminister war, und dann bis hin zu Thomas de Maizière, das wirklich wie so eine konzertierte Aktion innerhalb von 0, nichts irgendwie eskalierte, dieses Narrativ. Und man dann auch plötzlich von allen Journalistinnen und Journalisten gefragt wurde, während das ein halbes Jahr vorher wurde man noch so irgendwie als die Helden gefeiert, die da irgendwie Menschen retten. Und dann plötzlich war man überall so die verdächtige Organisation. Und das war schon spannend. Und am Ende von diesem halben Jahr stand die Beschlagnahmung von der Juventa, dem Schiff von Jugend rettet, das dann genau mit diesem Narrativ auch beschlagnahmt wurde, Ermittlungen gegen die Besatzung eingeleitet wurden wegen Beihilfe zur illegalen Einreise und verschiedenen anderen Straftaten, die dann eben auch, wo dann gesagt wurde, es gäbe Beweise, die hätten irgendwie mit Schleusern da kollaboriert. Das hat sich 7 Jahre hingezogen und letztes Jahr wurde das dann einfach ohne viel Aufhebens eingestellt und festgestellt, dass es eben nicht eingestellt wegen Mangel an Beweisen, sondern eingestellt wegen Mangel an einer Straftat. Es gab einfach keine Straftat. Das hat nicht stattgefunden. Nichtsdestotrotz war diese Besatzung 7 Jahre in juristischen Verfahren beschäftigt und das Schiff ist mittlerweile rott und kaputt. Das war wirklich ein spannendes Paradebeispiel, wie man eine Bewegung mit Kriminalisierung torpedieren kann.
Das heißt, da gab es wirklich praktisch, ja, es kommt mir fast konzertiert vor, aber auf jeden Fall irgendwie vielfältige Angriffe von europäischen Staaten, ja, die zivile Seenotrettung irgendwie zu schwächen. Und was ich echt bemerkenswert daran finde, ist auch wirklich dieser schnelle Narrativumschwung, wie schnell das dann plötzlich gehen kann, wenn man irgendwie vielleicht auch als Bewegung da nicht vorbereitet drauf ist, wenn man ja immer von allen gefeiert wird und alle einen ganz toll finden, dass man dann eigentlich in so einem Moment, wo es plötzlich umschwingt, irgendwie gar nicht damit umgehen kann. Das ist vielleicht ein bisschen auch eine Parallele, würde ich sagen, zur Klimabewegung, die immer von allen super doll gefeiert wurde, bis die letzte Generation kam und dann niemand aber damit umgehen konnte, auch plötzlich so eine negative Berichterstattung zu kriegen und irgendwie darauf gar nicht vorbereitet war. Aber kurzer Exkurs nur. Eine andere Strategie, die du beschreibst, ja, neben den Klageprozessen gegen die Besatzung dieser Crews, ist ja auch das Festsetzen in den Häfen. Also, dass dann immer wieder Schiffe in den Häfen festgesetzt wurden, es immer wieder neue Regularien gab, was die einhalten müssen. Zum Teil auch, dass dann sich die Niederlande irgendwann geweigert hat, sie unter der niederländischen Flagge laufen zu lassen. Vielleicht kannst du da noch einmal kurz so ein bisschen diese anderen weiteren Strategien nochmal nachzeichnen und vielleicht auch, was dann irgendwie so Gegenstrategien waren.
Ja, ich finde es ganz spannend, dieser Vergleich mit der Klimabewegung auch. Also auch in der Hinsicht, als ich glaube auch die Seenotrettung, und das trifft, da treffen sich diese technokratischen Kriminalisierungsversuche und diese juristischen oder diese Narrativen. Die Seenotrettung ist immer viel drauf eingegangen, was ihr vorgeworfen wurde. Und ich bin mir nicht sicher, ob das im Nachhinein nicht ein Fehler war. Ich habe jetzt gerade von einem Kollegen genossen, der über die Proteste in Serbien berichtet hat, gehört, dass die auch von den Medien sehr harschen Angriffen ausgesetzt waren, aber dass die da einfach gar nicht drauf eingegangen sind und das deswegen ganz schön ins Leere gelaufen ist, weil sie einfach ihr Ding weitererzählt haben, ohne im geringsten drauf einzugehen, was ihnen da vorgeworfen wurde. Die zivile Seenotrettung hat sich ganz oft ganz schön viel gerechtfertigt für diese Vorwürfe, ein Pull-Faktor zu sein, also mehr Menschen irgendwie aufs Meer zu locken oder nach Europa. Für diese Vorwürfe irgendwie, weiß ich nicht, für diese Zusammenarbeit mit den Schleusern. Da wurde sich ganz viel von distanziert und so. Aber ich frage mich, ob man nicht von vornherein sagen hätte müssen, so völliger Stuss da reden. Gehen wir gar nicht drauf ein, was soll der Quatsch? Die andere Ebene, auf der dann, aber auch eher so im Anschluss, dann kam 2018 wurde Salvini Innenminister und hatte dann die Häfen geschlossen. Das ist noch eine Episode, die vielen irgendwie relativ präsent im Kopf geblieben ist, weil es da eben zu diesem großen Konfrontation mit Carola Rakete vor allem irgendwie, aber auch schon in einigen Situationen von verschiedenen Organisationen vorher kam, wo die in die Häfen rein wollten, Salvini sie nicht reinlassen wollte und sie dann auf die eine oder andere Weise am Ende immer dann doch eingelaufen sind, entweder weil ein Gericht sie reinbeordert hat oder weil sie gegen den Willen des Staates da dann eingelaufen sind. Und dann schon während der Zeit von Salvini und danach folgte dann diese technokratische Behinderung durch Hafenstaatskontrollen. Das heißt, dann wurden immer in den Häfen Kontrolleure an Bord geschickt, die den technischen Zustand des Schiffes checken sollten und die dann grundsätzlich immer was fanden. Und wenn sie nichts gefunden haben, dann haben sie sich was ausgedacht, wo die Schiffe nicht ihren Standards irgendwie entsprachen. Also das ging wirklich, das nahm absurde Züge an, dass dann irgendwie Verstöße gegen Umweltschutzauflagen irgendwie da herbeikonstruiert wurden, weil irgendwelche Mülleimer, die sogar farbkodiert waren, aber nicht korrekt beschriftet oder nicht beschriftet zusätzlich, oder dass die besonders krass und auch besonders rassistisch, dass die auch lange vor Corona, muss man dazu sagen, die Abfälle von geretteten Menschen, die produziert haben, Restmüll, der da an Deck anfiel, leere Wasserflaschen etc., zu Sondermüll umdeklariert wurden, als infektiöser Sondermüll und dann quasi die Entsorgung über den Restmüll quasi als Verstoß gegen die Müllentsorgungsvorschriften gewertet wurde, oder dass von Sea-Watch auch ganz lange zum Beispiel von den italienischen Behörden gefordert wurde, eine Registrierung für ihre Schiffe als Rettungsschiffe zu haben, die es in Deutschland, wo das Schiff registriert war, einfach nicht gab. Also es wurde einfach was verlangt, was nicht möglich war umzusetzen. Da gab es dann auch viel hin und her zwischen den Flaggenstaaten, aber das ist dann halt so behördlicher Quatsch. Und damit wurden einfach die Schiffe über Monate und Monate immer wieder festgesetzt. Und auch da haben wir so ein bisschen dieselbe Problematik, dass dann ganz viel gemacht wurde, um die Schiffe technisch immer besser auszustatten, um wirklich alle technischen Kleinkram irgendwie, auch wenn es wirklich fast unmöglich ist, auf einem 40 Jahre alten Schiff wirklich alles astrein in Schuss zu haben. Aber es wurde immer mehr irgendwie, es wurden dann Abwassersysteme gebaut auf die Schiffe. Und man hätte eigentlich von Anfang an sagen müssen, gerade bei sowas, was alles aus diesem Abwassersysteme zum Beispiel, was aus diesem Argument entsprang, dass wir zu viele Menschen an Bord hätten, hätte man von vornherein auch, hat man auch gesagt, aber man hat eben nicht danach gehandelt, dass es völliger Humbug ist, ein Rettungsschiff einem Rettungsschiff vorzuschreiben, es muss eine korrekte Abwasserversorgung für die Menschen an Bord zur Verfügung stellen, wenn man bis zu 500 Menschen an Bord nimmt, weil wir sind eben kein Kreuzfahrtschiff. Wir wollen sie eigentlich gar nicht an Bord nehmen, wir tun das aus einer Notlage raus. Niemand würde von der DGZRS erwarten, dass die Einzelkabinen und Toiletten den Leuten zur Verfügung stellen, die sie retten, weil die wissen ja auch nie, wie viele Leute sie im Notfall mal an Bord nehmen müssen.
Ja, vielleicht könnte man das ja so ein bisschen überschreiben mit dem Begriff der Strategie der 1000 Nadelstiche, so durch die Bürokratie, wie man irgendwie versucht hat, überall es zu verunmöglichen. Ich erinnere mich auch noch so dunkel, dass es da auch so eine Verordnung von Andreas Scheuer mal gab, irgendwie über irgendwelche Richtlinien für Schiffe, euch da praktisch auch aus dem deutschen Verkehrsministerium lahmzulegen. Was war das nochmal?
Das ist was genau Scheuer damals versucht hat. Das ging nur so zum Teil, funktionierte das. Das haben die Niederlande zuerst gemacht. Nämlich die Sea-Watch-Schiffe waren wie Greenpeace und andere NGO-Schiffe ganz lange als Yachten registriert. Yacht heißt erstmal ein nicht kommerziell betriebenes Schiff, also kein Frachtschiff. Und das waren sie ganz lange in den Niederlanden, weil in den Niederlanden konnte man Schiffe von unbegrenzter Länge als Yachten registrieren. Das haben die Niederlande dann zuerst 2018/19 eingeschränkt und haben so eine neue Schiffssicherheitsverordnung auch erlassen, die es dann quasi uns unmöglich machte, das so weiter. Die haben dann die Messlatte für die Schiffe so hochgelegt, dass es dann für uns quasi unmöglich war, da weiter registriert zu bleiben. Dann sind die Schiffe nach Deutschland gewechselt. Sea-Watch hatte damals schon sehr große Schiffe. In Deutschland kann man auch bis jetzt noch Schiffe bis 25 Meter als Yachten registrieren. Und den Weg hat quasi dann Scheuer da damals versucht, auch noch dicht zu machen.
Statt die Bahn auszubauen oder mehr Radwege zu machen.
Ja, genau. Da wird dann wirklich viel Energie reingesteckt, um irgendwelche Schiffssicherheitsverordnungen zu manipulieren und so fein zu tunen, dass einerseits jeder deutsche Superreiche seine Yacht dann doch noch so registriert haben darf, aber die Seenotrettungsschiffe eben irgendwie durch eine Regelung da rausfallen.
Mhm. Du hattest ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, die Art, wie ihr dann darauf reagiert habt, auf diese Strategie der 1000 Nadelstiche, war letztendlich durch Professionalisierung und auch ein Stück weit Institutionalisierung. Also zu gucken, wie kann man diesen immer neuen Auflagen gerecht werden? Wie kann man sich vielleicht auch durch klare Rechtsformen stärker absichern gegen juristische Angriffe. Erzähl doch da nochmal so ein bisschen. Das Thema Institutionalisierung ist ja eins, was viele Leute in Bewegung auch immer wieder beschäftigt, wo es oft auch viel Kritik dran gibt, wenn sich Bewegungen institutionalisieren. Wie lief das bei euch?
Ja, das ist ja auch, also man muss auch sagen, dieser Weg quasi, diese Anschuldigungen oder diese Auflagen, die einem gemacht werden, ernst zu nehmen und die zu befolgen, der liegt ja schon so ein bisschen in der Form von Seenotrettungsorganisationen, nämlich das sind irgendwie gemeinnützige Vereine, die sind einerseits darauf angewiesen, gemeinnützig zu bleiben. Da ist schon mal so eine Schwierigkeit, sich zu sehr mit dem Staat, zumindest mit dem eigenen, anzulegen. Weil der dann ganz schnell sagt, so ja, seid ihr halt nicht mehr gemeinnützig, wenn ihr zu politisch oder sonst was agiert. Das Problem haben ja viele große Organisationen, Greenpeace und Campact und so, am laufenden Band. Und dann gerät man da ganz schnell in so eine Spirale, was der Seenotrettung oder was zumindest Sea-Watch auch meiner Meinung nach ganz, ganz stark passiert ist. Nämlich, man wird nicht in die Häfen gelassen, deswegen hat man länger Leute an Bord. Deswegen muss man die besser versorgen. Und dann kriegt man auch noch Auflagen dazu, dass man irgendwie das Abwasser vernünftig entsorgen muss von denen. Dann muss man dazu, die Schiffe müssen erstmal größer werden. Da muss mehr, um das Schiff dann auch wirklich in Schuss zu halten, wenn man da durch diese Kontrollen irgendwie durch will, muss da eine gewisse Kontinuität sein von Leuten. Das heißt, man stellt mehr Leute an. Am Anfang waren alle freiwillig. Dann gab es irgendwann so eine Phase, als ich dazu gekommen bin, 16, 17, 18. Da waren dann so ab und zu die Kapitäne bezahlt und vielleicht noch so der Chefmaschinist und der Bootsmann, Bootsfrau, Bootsmann, die sich so um den generellen Gesamtzustand des Schiffes kümmern. Das waren so drei Leute. Und dann kam aber dieser Flaggenwechsel zum Beispiel. Dann hatte man ein großes Schiff. Genau, dann konnte einen nämlich, weil man ein großes Schiff hatte, die Niederlande aus ihrer Registrierung als Yacht rausschmeißen. Dann ist man in der deutschen Frachtschiffregistrierung gelandet und dann hat man auf einmal mit BG-Auflagen zu tun, die sagen, naja, auf so einem großen Schiff müssen 11 bis 12 Leute fest beschäftigt sein. Ist ja total sinnvoll in der Frachtschifffahrt, dass man da nicht Sklavenzustände an Bord hat, sondern dass die Leute wirklich alle vernünftig bezahlt werden. Und so ist es halt, ne, so kommt immer eins zum anderen, wenn man diesen Auflagen folgen will und muss. Also man kann ja zum Beispiel auch nicht unregistriert mit dem Schiff fahren, dann wird man natürlich auch direkt sofort festgelegt. Aber so kommt dann eins zum anderen und jedes Mal professionalisiert man sich und das heißt, man hat auch mehr angestellte Leute, die müssen dann wieder betreut werden. Dann braucht man irgendwie ein Human Resources Department, das diese ganzen Anstellungsverhältnisse koordiniert, ne? Und so bläht sich alles irgendwie Stück für Stück auf und professionalisiert sich, aber eben nicht in dem Sinn von, dass die Arbeit besser wird, professionalisieren, sondern professionalisieren im Sinn, dass immer mehr aktivistische Arbeit, unbezahlte Arbeit, die natürlich auch gefährlich ist, also das noch eine andere Geschichte, aber dass immer mehr von dieser unbezahlten Arbeit dann eben bezahlt wird. Ein anderer Effekt oder eine andere Auslöser, je nachdem, ist auch, dass die Aktivistinnen, die das am Anfang unbezahlt angestoßen haben, natürlich auch irgendwann, oder was heißt natürlich, aber in diesem Projekt konkret dann irgendwann ziemlich ausgebrannt waren und dann alle durch 2, 3 bezahlte Stellen ersetzt werden mussten.
Ja, gutes Stichwort jetzt, die Professionalisierung. Du hattest ja vorhin schon gesagt, Chris, dass die Leute vom Anfang schon so ein bisschen irgendwie auch so crazy Pioniere waren, Tüftler und Leute, die einfach so einfach mal mit dem Kopf durch die Wand gegangen sind. Wie hat sich das denn jetzt so diese Phase der Professionalisierung und der Institutionalisierung dann auch ausgewirkt auf die Leute, die aktiv waren bei Sea-Watch? Ich stelle mir das so vor, dass das schon dann auch nochmal andere Leute sind.
Ja, auf jeden Fall. Die Struktur der Organisation hat sich massiv gewandelt und ganz besonders auch die Personalstruktur. Also als ich dazugekommen bin, und das war ja schon nach 3, 4 Jahren, also ganz am Anfang, da war ich am Rande dabei, aber als ich dazugekommen bin, gab es schon ein paar Stellen irgendwie, aber da waren wir vielleicht noch so 14, 15 Leute, wenn es hochkam im Berliner Büro mal am Tag. Heute sitzen da deutlich mehr Menschen irgendwie alleine im Backoffice und dann sind auf den Schiffen irgendwie, wie gesagt, dann muss man auf jedem Schiff irgendwie 12, 15 Leute fest anstellen. Die können nicht die ganze Zeit auf dem Schiff sein. Das heißt, die haben On- und Off-Phasen. Das heißt, die stellt man schon zweimal an, dass sie sich abwechseln. Dann hat man so Sachen wie, dann hat man plötzlich ein Human Resources Department und hat auf einmal Leute, die sowas können, muss man sich ranholen und die dann eben so ein bisschen so ihren 9-to-5-Job machen und macht ja auch Sinn in dem Bereich, ne? Ist nicht aktivistischer Wahnsinn, wo man zu 10 irgendwie so ein Schiff betreibt und selber eigentlich auch die meiste Zeit selber noch mit an Bord ist, sondern das sind halt Jobs, die macht man so. Und damit verändert sich aber irgendwie natürlich auch die Stimmung, der Vibe im Büro. Dann holt man sich Leute dazu. Plötzlich hatte man eine deutsche Flagge, dann musste man eine Reederei im Endeffekt sein. Das heißt, man brauchte ein Ship-Management-Department. Das heißt, man brauchte so 3, 4, 5 Leute, die aus der professionellen Schifffahrt kamen und dann angestellt wurden, um dieses Schiff zu betreiben. Und diese ganze, es ist ein absurder bürokratischer Aufwand, was das ist, um so ein Schiff zu betreiben. Und die Leute hat man auf einmal alle in so einer ursprünglich sehr übers Knie gebrochenen aktivistischen Organisation. Gleichzeitig, habe ich eben schon angedeutet, brechen viele von diesen Ursprungsleuten dann auch Stück für Stück weg. Einerseits, weil sie ausgebrannt sind, andererseits auch, weil sie mit diesem Kulturwandel dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt zurechtkommen oder davon auch so ein bisschen überrollt werden. Also weil man dann plötzlich so einen Haufen junge NGO-WorkerInnen mit einem akademischen Background in diese Organisation reinschwappen und dann von allen verlangen, dass sie Critical Whiteness Trainings machen.
Die Woke-NGO-Bubble.
Ja, genau. Da sich die Kultur auch hinwandelt zu so einer linken NGO-Bubble und dann hast du da so diese alten Gründerleute, Gründerinnen, die zum Teil mit dieser Kultur gar nichts mehr anfangen können und vor allem diese Kultur nicht mit ihnen, weil die eben an Punkten dann doch sehr laut sind, sozial nicht unbedingt alle die angepasstesten. Manche auch einfach, keine Ahnung, wir haben noch ganz lange mit so einem alten Segelskipper, der auch noch lange im Vorstand war und der am Ende halt ein alter weißer Mann war, der wahnsinnig viel für diese Organisation gerissen hat, aber der auf jeden Fall an Punkten auch vor allem gegenüber jungen Frauen jetzt nicht einfach dumme Sprüche gebracht hat. Ich bin der Meinung, er hat auch über die Jahre sich am Anfang noch so ein bisschen da mitentwickelt und davon auch gelernt, aber irgendwann spitzte sich das so gegenseitig zu. Also er wurde dann von neu im Laden anwesenden Leuten so ein bisschen stigmatisiert als der alte weiße Mann und irgendwie in die Ecke gestellt. Und dann hat man, ist meine Perspektive zumindest darauf, hat man auch gesehen, wie er sich in dieser Ecke so ein bisschen radikalisiert hat, weil er irgendwie sich in die Ecke gedrängt fühlte und dann angefangen hat, so trotzig zu werden. Eine ganze Weile, wie gesagt, meiner Meinung nach hat man das noch geschafft, irgendwie so nebenher zu existieren und irgendwie ihn da auch so ein bisschen mitzunehmen. Aber dann irgendwann ist das halt auch eskaliert und dann ist die Person halt auch gegangen. Und ich glaube, das hängt ganz stark mit einem Kulturwandel irgendwie da auch zusammen. Und dann hat man auf einmal ein riesiges Büro, was auch deutlich gemütlicher ist zum Arbeiten und wo man sich so als jemand, der selber in so der Berliner akademisch linken Bubble irgendwie unterwegs ist, auch so vielleicht an Punkten wohler fühlt. Hat auch Gründe, dass ich nie auf der Sea-Watch 1 war, weil mir das auch echt zu hart war, mit so einem Haufen oberkörperfreier, bierbäuchiger Typen da irgendwie rumzuwerkeln. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer wieder schade, dass da es oft dann doch nicht geschafft wurde, manche Leute mitzunehmen, aufzufangen. Und gleichzeitig bringt dieser Strukturwandel halt zu so einer professionalisierten NGO ganz andere Probleme.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Und egal ob im Podcast oder auf dem Mittelmeer, als Linke ist es wichtig, dass wir solidarisch miteinander sind und uns auch finanziell gegenseitig supporten. Über die Links in den Shownotes kannst du Was tun und Dissens im Doppelpack unterstützen und auch zivile Seenotrettung auf dem Mittelmeer ermöglichen. Schau jetzt in die Shownotes und unterstütze linke Arbeit mit ein paar Euro. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ich finde es mega ein total interessantes Spannungsfeld, was ich glaube, das ist auch, wir sprechen ja im Podcast ja auch immer wieder mit Bewegungen oder Bewegungsakteuren, die wir besonders spannend finden, weil wir glauben, dass andere Bewegungen davon auch lernen können oder ähnliche Themen haben. Und ich finde, das ist was, was man eigentlich in ganz, ganz vielen Bewegungen so ähnlich sieht. Also dieses Spannungsfeld zwischen sowohl dieser Gründungsgeneration als auch denen, die nachkommen, würde ich sagen, gab es in der Klimabewegung auch total stark. Also die Leute, die auf die Idee kommen, wir stürmen eine Kohlegrube und wir wissen, dass wir sozusagen von der Polizei auf die Fresse kriegen dafür, sind unter Umständen andere Leute oder sind einfach andere Leute als die, die nach 3, 4, 5 Jahren dazukommen und sagen, oh, ich habe einmal so eine Aktion mitgemacht, es gab sogar schon einen queerfeministischen Finger und einen bunten Finger und alle möglichen Absicherungen, eine Aktion möglichst sicher für alle zu gestalten und die das dann nochmal organisieren. Das sind einfach meiner Erfahrung nach auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen irgendwie. Und es ist einfach total spannungsreich, die zusammenzubringen und super herausfordernd für aktivistische Bewegungen, die in einer Organisation zu bündeln. Ich glaube, mega oft passiert das, was du gerade beschrieben hast, dass die Gründungsgeneration irgendwann geht und andere übernehmen. Und ich weiß echt auch gar nicht, ob ich es so schlimm finde. Ich denke manchmal so, vielleicht ist es auch okay. Vielleicht ist es auch, die Leute, die gründen, haben manchmal ja auch gar nicht so Bock, eine Sache für immer zu machen. Und für die ist es dann manchmal auch okay, nach ein paar Jahren wieder zu gehen. Ja, und ich finde es total spannend, das aber auch so ein bisschen zu beleuchten. Was sind die Sachen, die daran irgendwie schade sind, die verloren gehen? Und was sind die coolen Sachen, die dafür neu dazukommen? Und ich finde so gerade dieses Risikofreude-Ding, da haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, mit Arne Semsrott, der den Freiheitsfonds gegründet hat. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Geschichte am Rand der Legalität oder wo am Anfang so ein bisschen unklar war, ob das funktioniert oder nicht. Was halt einfach irgendwie ein Aktivismus unerlässlich ist, dass so diese Gründungsleute losgehen erstmal mit so einer Risikobereitschaft. Und ich glaube, irgendwo im Buch steht auch so ein ähnlicher Satz wie, vielleicht hat Ruben das sogar in seinem Beitrag geschrieben, das Recht weitet sich nicht von alleine. Irgendwie Erweiterung von Rechtsräumen muss man sich irgendwie immer wieder erstreiten und dafür braucht es Leute, die das Risiko eingehen, Rechtsverstöße zu begehen selber. Und auf der anderen Seite finde ich, das ist ein anderes Spannungsfeld, dass es natürlich in diesen Organisationen, gerade jetzt bei sowas wie was ihr macht, Seenotrettung, ist ja was, wo es so einen ständigen, absoluten Handlungsdruck gibt. Eigentlich muss man immer rausfahren, man muss immer Sachen machen, es gibt immer dringende Sachen, die zu tun sind. Und gleichzeitig haben vielleicht Frauen dann nicht immer Bock, mega lange in diesen Strukturen zu sein, wenn sie sich halt immer wieder mit sexistischen Männern rumschlagen müssen, auch wenn es die ganz tollen Gründungsväter sind. Weil es halt, kann ich jetzt meine eigene Erfahrung auch sagen, macht halt nicht so viel Spaß. Man fühlt sich nicht so wohl unter Umständen. Und das finde ich total interessant. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen, wie das eigentlich gelaufen ist oder was so verschiedene Möglichkeiten dafür sind, sich dann auch in Strukturen, in denen man handlungsfähig bleiben will, halt mit diesen Fragen irgendwie auseinanderzusetzen von Machtasymmetrien oder Kulturwandel oder Antisexismus jetzt zum Beispiel oder Antirassismus in der Seenotrettungsbewegung. Große Fragen.
Ich glaube, das ist eine Kernfrage der Organisierung. Ich glaube, das hängt gar nicht so sehr. Also natürlich in der Seenotrettung ist es nochmal intensiviert, dadurch, dass dieser ständige Einsatzdruck besteht. Obwohl man sagen muss, dass durch diese ganze Professionalisierung, Institutionalisierung, durch die ganzen Lohnarbeitsverhältnisse, Institutionalisierung ist ja auch, dass eine Organisation dadurch, dass viele Menschen wirtschaftlich von ihr abhängig sind in Lohnarbeitsverhältnissen, dass dadurch die Organisation selbstreferenzieller wird. Also in dem Sinne, dass sie nicht mehr so risikofreudig ist, weil ein Haufen Existenzen an dieser Organisation dranhängen. Oder in der Seenotrettung hat man noch einige andere Vorgänge, dass das auch einfach genau diese hohe Taktung von neue Sachen, Innovation, anders auf die Sachen, die einem in den Weg geworfen werden, irgendwie zu reagieren, dass die deutlich zurückgegangen ist. Über die letzten Jahre habe ich das Gefühl, beziehungsweise ausgelagert wurde auf neue, kleinere Organisationen. Insofern würde ich ja auch recht geben, dass es gar nicht unbedingt schlimm ist, dieser Kulturwandel. Es gibt jetzt einfach Organisationen wie Sea-Watch, die einfach jetzt große humanitäre Organisationen geworden sind. Und dafür gibt es wieder kleine Organisationen, wo wieder Leute Leute irgendwie was Neues starten und teilweise dann auch, wie die Louise Michel zum Beispiel, viel mehr mit einem queerfeministischen Ansatz von vornherein, der gleich von vornherein vielleicht ein bisschen ein anderes Umfeld kreiert in diesen neueren nachkommenden Organisationen dann in dem Fall. Ich glaube, einmal muss man das immer im Blick behalten, so was ist das Bigger Picture, so es gibt nicht nur eine Organisation in den meisten Bereichen, sondern man kann eben auch immer noch was Komplementäres dazu gründen. Und wenn einem in der einen Organisation, und das hat sich in der Seenotrettung immer wieder gezeigt, so wenn einem in der einen Organisation dann doch zu hart viele alte weiße Männer sind, dann gab es von vornherein Jugend rettet, was viel mehr von Flinter und jüngeren Menschen geprägt war, direkt im zweiten Jahr. In den Organisationen muss man natürlich trotzdem die richtige Balance finden zwischen Toleranz und auch teilweise so ein bisschen so Schmerztoleranz und die Menschen in der sich verändernden Kultur mitnehmen und gerade so GründerInnen, gerade männlichen Gründern so ein bisschen auf die einzuwirken, weil ich glaube, da ist total das große Potenzial und ich sehe das in verschiedensten, auch in verschiedensten Bewegungen, dass man da einfach nicht zu schnell Leute verwerfen darf, sondern schon auch einfach und aber auch nicht versuchen muss unbedingt, die jetzt über Workshops dann in 0, nichts irgendwie umzupolen auf linksradikal und akademischen Sprech. Luna Ali hat im letzten Kapitel von meinem Buch da einen schönen Satz zugeschrieben, wo sie so geschrieben hat, statt irgendwie Geld in den 10. Critical Whiteness Workshop sollten wir lieber Geld in die politische Bildung von allen stecken und am besten auch von den Spenderinnen. Weil, genau, ich glaube, ich persönlich habe viele feministische Werte und viel feministisches Wissen über Jahre und Jahrzehnte in sozialen Bewegungen und in Kontakt mit Feministinnen in sozialen Bewegungen irgendwie erlernt und umgelernt und entlernt. Und ich glaube, wenn mich am ersten Tag im Kelzerbacher Wald damals jemand hingesetzt und mir einen Workshop gegeben hätte, wäre das bestimmt nicht verkehrt gewesen. Auf gar keinen Fall. Das wäre wahrscheinlich sehr gut gewesen. Aber damit alleine wäre es halt bei weitem nicht getan gewesen. Das hat einen jahrelangen Prozess gebraucht.
Ja, ich finde es gerade voll gut, wie du das beschreibst in der Balance. Und dass es halt auch nicht immer über Workshops getan ist, weil ich auch mal so ein bisschen das Gefühl habe, das ist was, wozu wir dann schnell greifen. Wir sind alle so akademisiert und wir denken dann immer so, okay, man muss nur die richtige Bildung allen geben und so einen Workshop machen, dann werden alle sensibilisiert und dann wird alles gut. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist aber auch so ein bisschen so ein Shortcut, weil wir uns oft nicht trauen, konkrete Gespräche mit Leuten darüber zu führen, was eigentlich cool ist und was vielleicht anstrengend ist.
Ich lese gerade so ein ganz spannendes Buch. Ich bin über so eine Kommunikationstheorie basic gestolpert. Miteinander reden heißt es, von so einem Psychologen über, wie Kommunikation funktioniert. Und da macht er immer wieder genau diesen Punkt, den du gerade ansprichst. Anhand von der Schule, wo er sagt, dass eigentlich das, was die Menschen, wo man sich viel mehr drauf konzentrieren müsste und was die Menschen an der Schule so kaputt macht, ist, dass dieses Machtverhältnis Lehrer-Schüler die ganze Zeit da ist. Und bei allem, was die Leute so auf dem abstrakten Level lernen, lernen sie gleichzeitig total unselbstständig zu sein, weil sie es aus der Art, wie sie es lernen. Und so ist es, ich glaube, das lässt sich ganz gut auf soziale Bewegungen übertragen, dass man sagt so, ein Workshop ist super, aber der Umgang, wie der Workshop und wie die Arbeit drumherum zusammengestaltet wird, ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger.
Total, ja. Und dann halt auch wirklich nochmal, finde ich, das, was da irgendwie dazugehört, ist halt, wie du sagst, das Ganze drumherum und dass wir dann manchmal auch dieses Workshop-Wissen dazu benutzen, gegenseitig zu sagen, okay, das hast du jetzt aber wirklich sehr falsch gemacht, statt irgendwie auch zu sagen, so, wie geht's mir eigentlich damit, wenn du das und das machst? Und dann meistens, wenn man auch daraus aus der Erfahrung spricht, dann sind Leute auch total bereit, ihr Verhalten zu ändern oder sich darauf einzugehen oder so, weil sie irgendwie dann verstehen, was das auslöst und nicht, weil jemand sagt, das war jetzt richtig und das war falsch. Und das finde ich irgendwie eine spannende Reflexion irgendwie auf jeden Fall darüber, wie wir vielleicht weiter auch mit diesen ganzen machtkritischen oder diskriminierungssensiblen Themen irgendwie umgehen.
Ich finde, dabei ist tatsächlich auch einfach wichtig, nochmal zu berücksichtigen, dass es eben ja praktisch nicht nur das machtkritische Reflexion nicht nur ist, akademische Konzepte zu nutzen, um damit dann eigenes Verhalten zu reflektieren, sondern dass man eben auch mitdenken muss, dass nicht alle Leute Zugang zu akademischem Wissen haben und überhaupt diese Art darüber zu denken eben auch wieder ganz viele Leute ausschließt. Und ich finde, da ist so wir haben ja auch mal mit Leuten von der Kampagne Wir fahren zusammen gesprochen und da war für mich so ein absolutes Highlight, wie die erzählt haben, dass sie dann eine Pronomenrunde am Anfang gemacht haben und eine von den BusfahrerInnen dann halt gesagt hat, mein Pronomen ist Busfahrerin. Und ich finde, das zeigt irgendwie so, was für coole Leute man zum Teil damit auch verlieren kann, wenn man sich darauf zu stark fokussiert. Weil natürlich war es ein Riesengewinn für diese Kampagne und die Initiative, dass diese Leute dabei waren. Und ich finde, das kommt ja auch so ein bisschen jetzt in dem rüber, was du erzählst, Chris.
Voll. Und ich würde dann noch ergänzen, dass ich glaube, was uns da manchmal auch total im Weg steht und was ich auch so ein bisschen höre, bei dem, was du sagst, dass wir manchmal halt auch so ein bisschen oder gerade in dieser, ich weiß nicht, ob ich das linke NGO-Kultur nennen würde, aber vielleicht nenne ich es jetzt einfach mal so, als Platzhalter für, mir fällt gerade nichts Besseres ein, dann diesen Gründerleuten gegenüber, dass gerade wenn man zum Beispiel auch in der Gründungszeit nicht dabei war und nicht persönlich erlebt hat, was sie gerissen haben zum Teil und auch unter was für einen persönlichen Einsatz, dann benutzt man irgendwie diese Heuristiken, also so ein bisschen diese Verständnisse davon, was wir jetzt richtig und was wir falsch finden, irgendwie auch manchmal dazu, um die Leute halt so zu bewerten. Und ich glaube, in dem Moment, wo sich die Leute halt so bewertet fühlen als Person, weil sie das und das gesagt haben, kriegt es halt so eine Schlagseite und wird es irgendwie manchmal auch ganz schön ungerecht und manchmal halt auch ja irgendwie schwierig, weil man die Leute nicht mehr so differenziert sehen kann in dem, was sie halt Gutes machen und in dem, was sie auch Anstrengendes machen. Und das ja finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt. Und nur letzter Zeitpunkt, ich glaube, wir können jetzt nicht mehr so ausführlich drüber sprechen, aber ich fand auch diesen Punkt, den du nochmal genannt hast, mit dem Wohlfühlen total interessant und frage mich das manchmal immer wieder so, sind eigentlich diese Spaces, in denen wir Aktivismus betreiben, wie wohl müssen wir uns da fühlen? Weil natürlich muss man sich irgendwie wohlfühlen, um da zu sein, sonst macht man es nicht lange. Und auf der anderen Seite...
Das ist auch keine Kuschelecke.
Genau, und auf der anderen Seite so ist jetzt halt auch nicht mehr im Wohnzimmer. Also ich bin ja politisch aktiv und das wird immer irgendwie damit einhergehen, mich auch mit Leuten auseinanderzusetzen, die ich nicht mag oder komisch finde oder erstmal nicht verstehen kann.
Ist es noch Aktivismus, wenn man sich die ganze Zeit wohlfühlt? Weil dann ist es ja nur, dann mache ich mir eine schöne Zeit. Aber so Aktivismus ist ja eigentlich rausgehen in die Auseinandersetzung mit anderen Menschen und anderen Teilen dieser Gesellschaft. Sonst ist es gemütliche Selbstbeschäftigung.
Wir hatten jetzt ganz viel gesprochen über so diesen Punkt Institutionalisierung, Professionalisierung, vor allem als ein Phänomen, was nach innen irgendwie eine Initiative und eine Organisation auch verändert und euch verändert hat. Es gibt ja aber auch noch so die andere Seite von einer Organisation wird sehr erfolgreich, nimmt viele Spendengelder ein, wächst. Was macht das mit dem Ökosystem an Organisationen, die da sonst noch so drumrum sind? Wird eine Organisation wie Sea-Watch zum Platzhirsch und macht irgendwie alles drumrum platt? Niemand spendet mehr an eine andere Organisation, weil alle Sea-Watch kennen so ungefähr? Oder ist es eine Organisation, die dadurch, dass sie so groß ist und über so viele Ressourcen verfügt, eben auch immer wieder Platz schafft für neue Initiativen, Starthilfe gibt, vielleicht auch mal Geld zuschießen kann oder so? Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen, wie ihr mit diesem Spannungsfeld nach außen umgegangen seid?
Das ist natürlich in der Seenotrettung total offensichtlich. Sea-Watch war die erste Organisation und hat auch einfach, glaube ich, an Punkten ein paar schlaue Entscheidungen getroffen und ist damit zu der von jetzt so Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, also eigentlich nur von Ärzte ohne Grenzen abgesehen, die ja viel breiter aufgestellt sind und noch ganz andere Sachen machen und auch staatliche Förderungen für ihre Einsätze in aller Welt irgendwie in Millionenhöhen kassieren, ist Sea-Watch die größte zivile Seenotrettungsorganisation geworden in Europa. Und das hat an Punkten sicherlich auch, wird das kritisiert ein bisschen, aber ich glaube, das hat sich halt einfach so ein bisschen so entwickelt und es ist halt auch da greifen so Marktmechanismen so. Sea-Watch ist halt die Marke, die bekannt ist. Wenn Leute Seenotrettung denken, denken ganz viele Sea-Watch. CI hat vielleicht nicht die schlaueste Entscheidung getroffen, ganz am Anfang sich so nah von allem Logo, Namen, allem irgendwie an Sea-Watch zu orientieren. Aber auch so Sachen wie Louis Michel, die ganz klare Alleinstellungsmerkmale haben, dieses pinke Schnellboot mit den queer-feministischen Anarchistinnen drauf. Auch die schaffen das nicht, dagegen durchzudringen, nochmal gegen diese gesetzte Marke Sea-Watch. Ich glaube, das ist einfach so ein Mechanismus, der in unserer Medienwelt und in diesem NGO-Ökosystem halt so funktioniert, leider. Ich glaube, Sea-Watch hat es ganz lange wirklich sehr gut auf die Reihe gekriegt oder sehr gut gehandhabt, damit umzugehen. Sea-Watch hat über Jahre wirklich Millionen an Geld, vor allem so nach dieser Carola-Rakete-Geschichte. Gerade zu der Carola-Rakete-Geschichte gab es ja zum Beispiel einen Aufruf von ein paar Promis, Jan Böhmermann, Klaas Häufer-Umlauf und solche Leute, für Spenden. Und Sea-Watch hat die nicht für sich behalten, sondern hat die direkt in einen Fonds gesteckt, auf den sich dann alle Seenotrettungsorganisationen und auch vor allem migrantische Selbstorganisationen bewerben konnten und da Geld rausziehen konnten. Sea-Watch hat selber anderen Seenotrettungsorganisationen immer wieder ganz massiv und auch Organisationen, die auf dem Balkan aktiv waren, zum Beispiel immer wieder aktiv mit ganz praktischem Support, aber auch mit finanziellem Support unter die Arme gegriffen. Also ich glaube, da kann man ehrlich sagen, viele andere Seenotrettungsorganisationen, die es heute noch gibt, die gäbe es vielleicht nicht mehr, wenn Sea-Watch nicht an irgendeinem Punkt da mal ein paar Tausend, 10.000 Euro irgendwie zugeschossen hätte. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, jetzt mit dem, auch mit der Institutionalisierung, mit den vielen Angestellten, die Sea-Watch hat und gleichzeitig Inflation, Ukraine-Krieg, Spendenrückgang, ist auch, glaube ich, diese Querfinanzierung für andere Organisationen zurückgegangen. Und das finde ich tatsächlich mit die bedenklichste Entwicklung daran, dass Sea-Watch zwar selber noch ganz gut jetzt erstmal über die Runden kommt. Ich weiß nicht, bin jetzt auch schon Weichen nicht mehr dabei, aber von außen betrachtet gehe ich mal davon aus, dass Sea-Watch noch halbwegs gut aufgestellt ist, aber dass da eben ich schon lange nichts mehr gelesen habe, dass in größerem Umfang irgendein anderes Projekt finanziell supported wurde.
Das finde ich nochmal eine gute Überleitung auch. Du hast ja auch in unserem Gespräch schon immer mal wieder drüber gesprochen, dass es jetzt im Grunde so ein bisschen zwei Stränge gibt. Das hast du ja auch am Anfang gesagt, es gibt jetzt diese großen Schiffe, die von Sea-Watch im Wesentlichen betrieben werden und zum Teil ja dann auch von United for Rescue weiter querfinanziert werden und diese Aufklärungsflugzeuge. Und dann gibt es im Grunde diese kleine Flotte von kleinen Organisationen, die jetzt noch unterwegs sind. Und vielleicht kannst du ja noch einmal zum Schluss auch nochmal sagen, bilden die gerade so ein gemeinsames Ökosystem und es funktioniert einfach insgesamt ganz gut, dass die großen Schiffe halt vielleicht sichtbarer sind, mehr die politisch wirksamen Signale senden und die kleineren vielleicht gerade konkreter besser im Einsatz sind, weil die einfach wendiger sind und gerade auch an die gesetzliche Situation, die du vorhin angesprochen hast, beziehungsweise die italienische Strategie, die Boote immer so ganz weit in den Norden zu schicken, irgendwie so ein bisschen besser angepasst sind. Aber hast du den Eindruck, so insgesamt funktioniert es gerade ganz gut als Ökosystem und die übernehmen einfach unterschiedliche Aufgaben?
Ich glaube, politisch wirksame Signale sendet da gerade leider niemand so richtig. Also habe ich zumindest länger keine mitbekommen, dass da irgendwie mal was durchdringt aus der zivilen Seenotrettung an irgendeiner Form von radikalem Messaging über die Krise, die nach wie vor ongoing ist auf dem Mittelmeer. Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, diese Mini-Fleet, die Segelboote Louis Michel und ein paar andere kleinere Boote. Sea-Watch hat ja auch noch ein kleines Schiff, die Aurora, die von Lampedusa aus, von Land aus operiert und so Notfalleinsätze fährt. Die ergänzen die großen Schiffe ganz gut, während die großen Schiffe, wie gesagt, gerade eher so ein bisschen deplatziert sind, weil sie einfach gegen dieses enger gezogene Schlinge von administrativer Repression einfach, da kommen sie gerade nicht raus. Da ist es super gut, dass die kleinen Boote da sind und das so ein bisschen auffangen können. Ich glaube, die großen Organisationen müssten sich aktuell eigentlich überlegen. Und MSF macht es. MSF hat ihren Einsatz mit der Geo Barents, so ein riesiges Vermessungsschiff, mit dem die jahrelang jetzt im Einsatz waren, haben die eingestellt und haben gesagt, sie überlegen sich jetzt, was sie anderes machen, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist, weil es auch, genau, natürlich jedes gerettete Menschenleben ist ein gerettetes Menschenleben, gar keine Frage. Aber wenn man sich überlegt, was diese Schiffe wirklich verbrauchen, was die an Sprit rausblasen, was die an institutionellem Aufwand bedeuten, muss man, glaube ich, an dem aktuellen Punkt hinterfragen, weil es sich nicht abzeichnet, dass sich in dieser Repressionsschiene von Italien was ändert, ob man dieses Konzept nicht, sich davon nicht verabschieden muss und nicht viel eher auf mehr kleine Schiffe, viel mehr kleine Schiffe, die viel leichter in Betrieb sind, umsteigen müsste. Ich glaube, das wäre eine Überlegung, die aktuell da angebrachter wäre.
Wir kommen jetzt zum Schluss des Gesprächs und jetzt haben wir schon so ein bisschen über den Ausblick gesprochen. In deinem Buch schreibst du auch von einem, ich nenne jetzt einfach mal Genossen, ich weiß nicht, ob der sich selber auch so sieht, aber von dir, der sagt, es geht vor allem darum, dass man den langen Atem behält und es geht gerade nicht darum, die radikalsten Zeichen zu senden, sondern vor allem, dass man es schafft, in diesem Standoff mit dem sie sozusagen sich immer rechter werdenden Europa den längeren Atem zu behalten und weiterhin Leute aus dem Mittelmeer zu retten oder aufzunehmen und denen die Überfahrt zu ermöglichen. Wenn du jetzt auf die letzten 10 Jahre blickst und vielleicht aber auch nochmal 10 Jahre in die Zukunft, was siehst du denn da für eine Perspektive für die zivile Seenotrettung?
Ich glaube, die Perspektive ist ganz klar operationell, wenn man am Leben bleiben will, wenn man dieses Rettungsnetz, was da etabliert wurde, diese Rettungsinfrastruktur am Leben erhalten will, muss man die althergebrachten Konzepte überdenken, muss man seine eigene institutionalisierte Struktur einer ernsthaften Revision unterziehen. Ich glaube, das ist wichtig. Man muss die kleinen Organisationen, die mit den kleinen Schiffen da draußen sind, mehr supporten. Da gab es in den letzten Jahren zum Beispiel auch die Schwierigkeit, dass R42, die eins von diesen Segelschiffen zum Beispiel betreiben, die letzten Jahre immer wieder in der Situation war, dass sie Einsätze nicht fahren konnten, weil sie keine Spenden hatten und deren Einsätze kosten so viel wie die Sea-Watch 5 an einem Tag. Also da, glaube ich, ist es dringend nötig, dass da mehr gegenseitiger Support geleistet wird. Und auf der anderen Ebene bin ich der absolut festen Überzeugung, dass die letzten Jahre das auch nochmal besonders bekräftigt haben, dass die Seenotrettung sich verbünden muss mit den dezidiert linken Kräften in Europa, weil das Gekuschel mit den Grünen, was wir ein paar Jahre gerne mitgemacht haben, weil das uns von Seiten der Grünen, insbesondere der Grünen Bundestagsfraktion, immer wieder irgendwie angeboten wurde und uns natürlich auch immer wieder nützlich war, dass da unsere Leute dann auf Grünen-Parteitagen sprechen und dadurch einerseits einen Haufen Spenden generieren und andererseits aber auch irgendwie politische Relevanz irgendwie nochmal zugesprochen kriegen. Das haben die letzten 3 Jahre, als dann die Ampelregierung irgendwie da in place war, gezeigt, dass das politisch ganz schön nach hinten losgegangen ist, dass man sich da auf Partnerinnen verlassen hat, auf die kein Verlass war. Und mit Blick jetzt gerade auf die kommende Regierungszeit in Deutschland und aber auch in Italien gibt es leider nicht diese linke Hoffnungsträgerin, wie es hier in Deutschland jetzt gerade mal für den Moment, toi toi toi, die linke Partei ist. Ich glaube, man muss sich sowohl an der Basis diese ganze Advocacy, dieses ganze Lobbying, was betrieben wurde über die Jahre, deutlich mehr dezidiert nach links ausrichten, sei das mit Bewegungen in Italien, antifaschistischen Basisbewegungen, oder sei das eben mit den linken Parteien in Europa, die gerade irgendwelche Chancen und irgendwelches Momentum haben. Da muss einfach eine Verbrüderung oder eine, wo wir gerade beim Begriff Genossen waren, eine Vergenossenschaftung stattfinden. Die findet auch zum Teil statt in der Hinsicht, dass auch viele Leute aus der Seenotrettung jetzt zum Beispiel an diesem, auch schon vor dem jetzigen Riesenschwall an Leuten irgendwie in die linke Partei eingetreten sind. Aber ich glaube, da muss man noch viel offensiver mitarbeiten und sich gegenseitig stützen, weil die Seenotrettung wird einfach Stück für Stück weiter auf eine Sandbank laufen, wenn sich nicht in Europa an Land der Wind politisch dreht.
Ja, das sind auch gute Schlussworte und vielleicht reden wir, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, dann über den politischen Linksruck in Europa und die Entwicklung geht wieder in die richtige Richtung. Ja, wir klopfen auf Holz. Für die HörerInnen, die jetzt unser Gespräch verfolgt haben und sich fragen, was können Sie denn jetzt in Zeiten sich verschärfender Grenzregime tun? Was können Sie denn die Arbeit von ziviler Seenotrettung auch unterstützen, auch wenn Sie vielleicht selber jetzt nicht den Mut haben, selber auf ein Schiff zu steigen? Was können die Leute tun?
Ich glaube, was man wirklich am dringendsten tun muss, ist sich hier vor Ort in Deutschland, in Italien, in Frankreich gegen den Rechtsruck zu engagieren. Und zwar nicht im Sinne von, ich gehe jetzt gegen die AfD auf die Straße oder fordere jetzt das AfD-Verbot, sondern in dem Sinne, dass man linke Politik hier vorantreibt und linke Positionen gesellschaftsfähig macht und immer, immer wieder auf allen Ebenen vorantreibt. Weil das Beste, was, glaube ich, in der Migrationsdebatte auch passieren kann, ist, dass der Fokus von der Migrationsdebatte wegkommt. Da bin ich wirklich fest von überzeugt. Gleichzeitig kann nicht jeder und jeder an Bord gehen eines Schiffes. Es ist auch bei den großen Organisationen unwahrscheinlich schwierig geworden, weil es einfach große Pools gibt von Aktivistinnen, die schon da waren, weil viele Leute jetzt mittlerweile fest angestellt sind. Gibt gar nicht mehr viele Positionen für Volunteers oder so. Außer, wie gesagt, bei den kleinen Schiffen. Da kann man bei den Segelbooten kann man definitiv noch sich als Crew bewerben. Kann man auch bei Sea-Watch, aber hat man noch ein bisschen bessere Chancen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wurde jetzt hier heute noch nicht genannt, ist das Alarmphone, das ein total essentielles Tool ist für die zivile Seenotrettung. Es gibt eine Notfallhotline für Flüchtende entlang der EU-Außengrenzen, das Watch the Met Alarmphone, die ein europaweites Netz, nicht nur europaweit, sondern auch nach Nordafrika, ein Netzwerk von Aktivistinnen haben, die eine Hotline 24 Stunden am Tag betreuen, wo sich Menschen melden können. Man kann Teil von dem Alarmphone-Netzwerk werden. Man kann sich an dieser ganz konkreten Arbeit beteiligen und dieses Netzwerk mit betreuen und damit ganz pragmatisch mit geringem zeitlichen Aufwand einen wirklichen Unterschied für die Leute machen und die zivile Seenotrettung eben auch ganz stark mit unterstützen, weil die sind darauf angewiesen, dass sie diese Fälle gemeldet bekommen vom Alarmphone. Und man kann das Alarmphone eben aber auch finanziell zum Beispiel unterstützen, Fundraiser-Events machen etc. pp.
Cool, das sind ja jetzt schon einige ganz praktische Anknüpfungspunkte für Leute, die sich einbringen wollen. Ich glaube, mir wird das Gespräch heute noch ein bisschen nachgehen. Ich werde noch ein bisschen weiter drüber nachdenken müssen. An dich, Chris, aber schon mal vielen Dank, dass du heute zu Gast im Was tun Podcast warst.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Ja, vielen Dank.
So, da sind wir wieder. Und wie nach jedem Interview sitzen Inken und ich jetzt noch zusammen, sammeln die losen Enden ein und überlegen für euch und aber natürlich auch für uns, was man eigentlich so mitnehmen kann aus dem Gespräch, was wir vielleicht ja strategisch lernen können aus dem Gespräch mit Chris. Inken, was liegt bei dir oben auf?
Ja, ich fand, das war eine sehr ungewöhnliche Folge für uns. Und es ist mir auch im Gespräch total aufgefallen, dass wir eigentlich nie so historische Folgen machen, wo es so, gibt's auch im Aktivismus irgendwie selten so Gelegenheit dazu, dass Sachen so lange bestehen, dass man so auf 10 Jahre zurückblicken kann. Ist irgendwie schon sehr special, obwohl mir gerade auffällt, dass dieses Jahr auch 10 Jahre Ende Gelände ist. Aber ich meine, genau, Ende Gelände existiert nicht mehr in der Form, wie jetzt so die Zivilseenotrettung noch existiert. Von daher echt ein besonderer Anlass. Und ich fand es ja cool, mal über so einen langen Bogen gucken zu können irgendwie.
Ja, ich würde schon sagen, dass so Bewegungsgeschichte ja schon auch irgendwie was ist, wo Aktivistin oft auch sehr dran gelegen ist, das irgendwie festzuhalten, damit es sich nicht zu sehr verflüchtigt, wenn die Bewegungen sich auflösen oder nicht mehr da sind. Aber auf jeden Fall bei Was tun haben wir so ein Format eigentlich noch nicht gemacht. Und ich muss auch ehrlich zugeben, so im Vorhinein war ich fast ein bisschen skeptisch, ob das zu sehr in so ein ja Nacherzählen, wie alles war, geht. Und ich war dann aber total positiv überrascht zu sehen, ja, wie viel man daraus ziehen kann und wie aktuell vieles dann auch noch immer ist oder wie aktuell gerade die Erfahrungen auch immer noch sind vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gerade ja wieder an einem Punkt stehen, wo sich Asylpolitik weiter verschärft.
Ja, total. Ja, was ich über diesen langen Bogen irgendwie interessant fand, ist, dass es immer wieder so strategische Anpassungen gab an die sich ändernde Situation und dass auch das im Grunde ja so eine Bewegung ist von 2015 gründet sich alles, 2016 wird es erstmal sehr groß und sehr breit und sehr positiv gesehen und so. Und dann gibt es eigentlich so eine sich stetig verschlechternde Situation, kann man eigentlich sagen.
Politisch.
Politisch, genau. Die aber halt wirklich auch für die Bewegungsakteure, die da unterwegs sind, extreme Schwierigkeiten aufwerfen. Und was ich spannend daran fand, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass sie eigentlich so ein bisschen dazu gezwungen waren, ständig die Lage neu zu analysieren. Was ist jetzt eigentlich gerade los? Was können wir gerade machen? Was für Schwierigkeiten werden uns jetzt gerade in den Weg geworfen? Und was können wir ändern, um dem zu begegnen an unserer Strategie?
Da denkst du jetzt so an diese ganzen Verordnungen, die es gibt oder diese neue Richtlinie der protofaschistischen italienischen Regierung von Giorgia Meloni, dass sie eben sagen, okay, wir weisen den Häfen zu, die möglichst weit weg sind, um sie so irgendwie so ein bisschen auch ökonomisch ausbluten zu lassen, die Seenotrettungsorganisation? Oder woran hattest du da konkret gedacht?
Ja, genau. Also an diese ganzen Verordnungen und dann aber auch die Geschichten mit dem Flaggenwechsel. Also das dann erst unter niederländischer Flagge, weil das irgendwie immer easy war. Dann geht das nicht mehr. Dann kommt man nach Deutschland. Muss sich da immer wieder mit einer neuen Situation irgendwie vertraut machen und überlegen, was ist darin jetzt der strategisch schlauste Move irgendwie für die Bewegung und um am Ende das Ziel auch nicht aus den Augen verlieren, nämlich die Menschen aus dem Mittelmeer zu retten.
Was würdest du sagen, kann man da so konkret draus lernen? Also Chris hat ja im Gespräch auch gesagt, dass er es zum Teil auch fast ein bisschen kritisch sieht, wie sehr man sich da auch auf die Gegner in der Seenotrettung eingelassen hat und versucht hat, denen immer wieder gerecht zu werden.
Ja, das fand ich auch ein spannendes Learning auf jeden Fall, dass man dann manchmal fast im Tagesgeschäft so ein bisschen untergehen kann. Also in diesem sich ständig anpassen, ständig gucken, wie kann es noch weitergehen. Es manchmal auch passieren kann, dass man sich zu sehr darauf fokussiert, was ist jetzt gerade das neueste Problem und dabei so ein bisschen vielleicht den Moment verpasst, wo man mal so richtig dagegenhalten muss. Aber ich finde, insgesamt kann man einfach daraus lernen, dass man vielleicht auch, weil ich glaube, in anderen Bewegungen verändern sich auch ganz oft die Bedingungen ganz schnell und ganz viel, aber es gibt nicht so einen Zwang, sich neu zu analysieren und sich strategisch umzusortieren, weil das alte Modell, was man fährt, immer noch irgendwie okay geht. Und ich finde, was man daraus lernen kann, ist auf jeden Fall schon, sich sehr regelmäßig damit auseinanderzusetzen, wie sich die politische Situation verändert und da sehr nah dran zu bleiben. Das aktuellste Beispiel, was Christa genannt hatte, war ja das mit den 2 Flotten jetzt gerade. Also, dass es immer noch diese großen Schiffe gibt, die ja eine Antwort darauf waren, im Grunde auf diese ganzen verschiedenen Regulierungen, die in der Corona-Zeit angefangen haben und halt dieser Situation, dass die Menschen immer länger auf den Schiffen geblieben sind. Also dann so große Schiffe anzuschaffen, in denen man mehrere hundert Leute auch eine Weile unterbringen kann. Jetzt aber mit dieser strategisch neuen Situation konfrontiert ist, dass die eigentlich nicht mehr so gut funktionieren, weil die immer diese langen Wege zurücklegen müssen bis zu den norditalienischen Häfen, um da die Menschen an Land gehen zu lassen, die sie an Bord genommen haben im Mittelmeer. Und dass sich da diese 2. Flotte mit kleinen, wendigen Segelbooten gebildet hat, die einfach schneller und mobiler ist und öfter rausfahren kann, schneller kleinere Gruppen an Bord nehmen kann, zurückbringen kann und halt die man auch gar nicht so weit hochschicken kann, irgendwie nach Norditalien. Und das fand ich spannend und da hat Chris ja eher sehr angemahnt, auch dass er auch glaubt, dass es wichtig wäre, dass die großen Organisationen sich überlegen, ob sie die großen Boote vielleicht wieder abschaffen sollten und auf mehrere kleine setzen sollten.
Und da denkt man ja irgendwie, wenn ich jetzt so an andere Bewegungen denke, für die sich was Ähnliches stellt, dann ist es ja auch so, ja, denkt man zum Beispiel an Aktionsformen, die eine Bewegung irgendwie geprägt haben und die man nicht so richtig gehen lassen will, wie immer wieder neu in den Kohletagebau, weil es so schön war. Im Fall der Seenotrettung kann man jetzt natürlich überhaupt nicht davon sprechen, dass es so schön war. Und trotzdem kann es ja sein, dass man sagt, ach, aber unsere alten Schiffe, das sind doch irgendwie so, da haben wir auch vielleicht so ein bisschen Attachment-Issues und dass man da im Zweifelsfall dann einfach sagt, okay, es ist nicht mehr funktional, wir verkaufen die und setzen auf die kleinen Boote.
Oder auch, man hat jetzt wirklich eine ganz große institutionelle Struktur gebaut, um diese großen Schiffe betreiben zu können und stellt jetzt vielleicht fest, die sind gerade gar nicht funktional und also da ist ja auch verständlich, dass es echt gar nicht so leicht ist, dann wieder umzustellen auf kleine Schiffe und trotzdem halt die Frage, ob man es, wenn man an den strategischen Punkt kommt, dass man das Gefühl hat, dass das sinnvoll wäre, wie man es trotzdem hinbekommt.
Vielleicht kommen wir damit zum nächsten Punkt. Chris hatte ja schon gesagt, dass diese ganzen behördlichen Regulierungen eben auch die Professionalisierung und auch die Institutionalisierung der zivilen Seenotrettung letztendlich sehr stark vorangetrieben hat. Also dadurch, dass es diese ganzen Regularien gab, musste man dann immer mehr Leute einstellen, die sich darauf verstehen, denen irgendwie gerecht zu werden. Dadurch sind dann andere Leute auch aktiv in den Strukturen und die Bewegung institutionalisiert sich. Also das, was vorher unbezahlte aktivistische Arbeit war, sind jetzt dann 9-to-5-Jobs. Und ich fand es irgendwie bei dem Gespräch jetzt eigentlich auch nochmal so super interessant, sehr allgemein nochmal drauf zu schauen auf dieses Thema Professionalisierung, Institutionalisierung. Was macht das mit einer Bewegung? Gibt es da vielleicht auch einzelne Punkte, Inken, wo du sagst, da musstest du vielleicht an andere Situationen, an andere Bewegungen denken? Was fandest du besonders interessant? Was ist bei dir so hängen geblieben?
Ja, ich glaube, für mich ist da der springende Punkt tatsächlich die Langlebigkeit dieser aktivistischen Initiativen, wo ich den Eindruck habe, wenn man an einen bestimmten Punkt kommt mit so einer Initiative, dann ist es oft so, dass die erste Generation von Leuten irgendwann nicht mehr kann oder ausgebrannt ist oder vielleicht sich auch Verhältnisse geändert haben und neue Leute dazugekommen sind. Und dass ich schon den Eindruck habe, dass es, wenn man an diesen Punkt kommt, dann eigentlich eine Institutionalisierung fast unvermeidlich ist, wenn man möchte, dass die Initiative weiter fortbesteht. Und dass dann eigentlich auch erst die Institutionalisierung, die sichert dann ja auch eine gewisse Form von Geldströmen, von Geldverwendung und so auch ermöglicht, dass wenn man gerade nicht mehr so viele Aktivistinnen und Aktivisten hat, die das leisten können, man einen Teil der Zeit auch erstmal auf bezahlte Arbeitskräfte umsteigen kann.
Chris hat das Ganze ja jetzt aber auch ganz schön kritisch gesehen. Also er hat ja auch gesagt, naja, in dem Moment, wo ich viele Leute einstelle, hängen da eben auch Existenzen dran. Und ich führe vielleicht die Organisation viel mehr so, dass diese Existenzen gesichert werden, statt alles daran zu setzen, die bestmögliche aktivistische Arbeit zu machen. Und eine Bewegung wie die der zivilen Seenotrettung, die ja lange wirklich ganz stark getragen war davon, dass Leute gesagt haben, ich gehe freiwillig an Bord und bin hier praktisch solidarisch mit Menschen auf der Flucht, dass die dann anfängt, gar keine Verwendung mehr zu haben für Freiwillige. Ne? Also ich fand, das war wirklich auch so ein Punkt, so in puncto Institutionalisierung und auch Bewegung, wo man sagen kann, kann man da dann noch von einer Bewegung sprechen, wenn eigentlich Ehrenamtliche da keine tragende Rolle mehr spielen?
Also es gehen ja auch immer noch Ehrenamtliche mit auf die Schiffe. Das ist so. Und ich glaube, eine Bewegung ist ja sowieso nie eine Organisation. Also ich würde auch vorher sagen, auch als Sea-Watch aktivistisch getragen war das keine Bewegung, sondern eine Bewegung entsteht eigentlich, wenn es verschiedene Akteure gibt. Also wenn es nicht nur Sea-Watch gibt, sondern auch noch CI und Jugend rettet und die Juventa und die ganzen anderen Boote.
Die sich ja aber auch alle ein Stück weit institutionalisiert haben.
Naja, ich glaube halt nicht alle. Also es gibt ja diese kleine Flotte oder diese zweite Flotte, von der Chris gesprochen hat, die sind meinem Verständnis nach schon deutlich weniger institutionalisiert und auch zum Teil auch gut finanziell aufgestellt durch große Spenden, die sie mal bekommen haben, aber im Grunde schon noch unabhängigere kleine Boote, wo Chris ja auch meinte, dass aktivistisch schon noch deutlich eher möglich ist, mit an Bord zu gehen und da konkret solidarisch zu sein. Und trotzdem ist es natürlich so, dass sich total viel ändert in dem Moment, wo sich so eine große Organisation in der Bewegung, die ja schon sehr bestimmt auch irgendwie ist, so institutionalisiert. Also natürlich werden dann Abläufe langsamer und schwerfälliger und wird sie auch politisch weniger wendig. Also es gibt im Buch eine Szene, die Chris auch beschreibt, wo es darum geht, ob da eine Antifa-Flagge am Boot sein darf und sich dann Leute in der Organisation und auch an der Kirchenseite, die über United for Rescue ja da Boote mitfinanziert, dann da Leute so ein bisschen sind, das muss jetzt eigentlich nicht sein und so, schade es nicht mehr und so ein bisschen politisch halt sehr viel vorsichtiger sind. Und das ist ja was oft passiert, wenn sich Organisationen institutionalisieren, dass sie natürlich an mehr rechtlichen Vorgaben Aufgaben hängen und auch mehr Angst haben, gerade wenn da halt Arbeitsplätze dranhängen, irgendwie politische Fehler zu machen oder sich zu große Feinde zu machen oder so. Und das ist auf jeden Fall was, was natürlich der Schnelligkeit und Wendigkeit und auch der Risikobereitschaft, die gerade die Gründer in Generationen mitgebracht hat, auch total entgegensteht.
Das war ja jetzt so ein bisschen die Professionalisierung und die Institutionalisierung nach innen. Also wie verändert das eine Bewegung oder eine Organisation wie Sea-Watch dann intern? Es gibt ja aber auch noch die Auswirkungen nach außen. Wenn da so ein Verein, der mal so aus so ein paar verrückten Aktivistinnen irgendwie bestand, auf einmal zu einer der großen humanitären Organisationen auf dem Mittelmeer wirkt, wie verändert das auch das Umfeld? Was sind da deine Gedanken dazu, wie Professionalisierung und auch Institutionalisierung nach außen dann vielleicht auch eine Bewegung verändert? Da haben wir ja genau dieses Ökosystem, von dem du gerade auch gesprochen hast.
Also ich meine, das, was Chris ja erzählt, ist schon, dass so es für die anderen einfach viel, viel schwieriger ist, Spenden zu sammeln, einfach weil die eine Organisation so bekannt ist und damit auch so ein bisschen monopolisiert. Auf der anderen Seite wäre jetzt auch mein Eindruck von außen, dass in dem Moment, wo politisch zivile Seenotrettung so krass unter Druck gerät und schon so sehr gebrandet wird, als die linksradikalen Verrückten machen das da jetzt auf dem Mittelmeer und eigentlich arbeiten die sowieso mit den Schleppern zusammen, dass es in dem Moment schon total hilfreich ist, nur eine große Organisation zu haben, die institutionalisiert ist, die das Geld und den langen Atem hat, auch für Gerichtsverfahren, die außerdem ja seit 5 Jahren, seit es die United Tour Rescue gibt, von der evangelischen Kirche mitfinanziert wird. Und wo deswegen irgendwie auch klar ist, da stehen größere gesellschaftliche Kräfte dahinter als hinter so einer relativ unkoordinierten kleinen Flotte von anarchistischen Seegebooten. So.
Ja, für mich war da eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt oder so das Takeaway aus diesem Teil, dass es dann eben ganz stark darauf ankommt, wie sich diese große Organisation positioniert zu der breiteren Bewegungsökologie da drumherum. Mhm. Ist sie dann solidarisch? Gibt sie immer Ressourcen weiter, gibt vielleicht auch Macht ab, freiwillig immer wieder innerhalb von Bewegung, oder wird sie zum Platzhirsch, der alles andere platt macht und dann am Ende vielleicht auch die anderen kleineren Organisationen erstickt? Ich glaube, das ist sowas, was man sich so ein bisschen mitnehmen kann, wenn sich Bewegungen institutionalisieren, dass man das dann im Blick hat und da eben darauf hinwirkt, dass das immer wieder dann passiert, Ressourcen weitergegeben werden. Ich hatte ja gerade schon das Stichwort einmal genannt, so die Anfangsphase, die ja Chris irgendwie auch super anschaulich und auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt, beschrieben hat und wie sich dann ja auch im Zuge dieser Professionalisierung Generationenwechsel irgendwie eingestellt hat. Bei Sea-Watch, er hatte ja irgendwie so am Anfang gesagt, naja, das waren halt so irgendwie mittelalte, bierbäuchige Männer irgendwie, die aber auch ja ihr Firmenkapital in so ein Boot gesteckt haben, einfach rausgegangen sind und da was angefangen haben, wo vorher alle gesagt haben, das würde gar nicht funktionieren. Und dann im weiteren Verlauf diese Leute auch sehr stark in Kritik geraten sind zum Teil innerhalb der Bewegung und sich dann so ein anderer Geist breit gemacht hat, könnte man sagen, wo es dann mehr ging um Critical Whiteness, kritische Männlichkeit und wie auch so ein bisschen so ein Konflikt, könnte man vielleicht sagen, zwischen der ersten und der zweiten Generation gab. Das ist ja auch was, was man aus anderen Bewegungen auch kennt. Inken, was sind denn da so deine Gedanken dazu?
Ja, ich habe das Gefühl, das haben wir im Interview auch ja ziemlich ausführlich besprochen. Ich finde, es ist einfach ein Spannungsfeld. Es braucht einfach irgendwie diese Leute, die Risikobereitschaft haben, loszugehen, und es sind oft andere Leute, als später dazukommen. Und ich finde es oft wichtig, dass man da dann auch mit manchen Verhaltensweisen, die vielleicht nicht so szenekonform sind, irgendwie auch ein bisschen locker umgehen kann. Und ja, eher das persönliche Gespräch mit Leuten sucht, wenn einen Sachen wirklich stören, als die Leute jetzt in lauter Bildungsworkshops zu stecken. Obwohl ich jetzt auch nichts grundsätzlich gegen Workshops sagen will. Aber so, ich glaube, es ist trotzdem, manchmal wird es ein bisschen, manchmal versucht man es ein bisschen als Heilmittel zu benutzen für Sachen, die eigentlich auf einer persönlichen Ebene irgendwie besprochen werden müssen.
Aber es ist ja schon auch so ein bisschen das Klischee. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass es auf Twitter irgendwelche Diskussionen von irgendwelchen linken Accounts gab zu Carola Raketes Dreads und ob das jetzt okay wäre. Oder dann gibt es Leute, die irgendwie sagen, Seenotrettung wäre White Saviorism. Und also so diese Idee, so Linke, die sich intern gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil so die einen irgendwie woke sind und die anderen einfach irgendwie so ein bisschen mehr Haut drauf. Das ist ja irgendwie auch so was, das gibt es schon auch immer wieder. Und aus meiner Sicht ist es auch was, was nirgendwo hinführt.
Ja, und da würde ich gleich aus meiner Sicht zu der anderen Seite des Spannungsfeldes kommen, dass es gerade für zum Beispiel junge Frauen auch krass anstrengend sein kann, sich in die ganze Zeit in Strukturen aufzuhalten, in denen einem andauernd das Wort abgeschnitten wird, man irgendwie nicht ernst genommen wird, einem dann, gerade in so einem Schiffskontext kann ich mir richtig gut vorstellen, wie einem dann immer noch mal irgendwelche Sachen erklärt werden, die man vielleicht selber gut weiß, weil ja, man schon so, ja, weil man vielleicht selber einfach das Know-how dazu hat. Ne, da riskiert man ja auch Leute zu verlieren, wenn man dem nicht irgendwie auch schafft, in der Struktur so zu begegnen, dass die Leute wirklich gut miteinander umgehen und nicht so, wie sie es in der patriarchalen Gesellschaft gelernt haben. Und das ist, finde ich, die zweite Seite und die hat auch echt ihre Berechtigung. Und ich habe es jetzt natürlich aus meiner Perspektive vor allem mit so sexistischen Sachen gesagt. Das gilt sicherlich auch genauso für rassistische Muster, die auch gerade in der Seenotrettungsbewegung bestimmt eine total wichtige Rolle spielen.
Und trotzdem gibt es ja da irgendwie auch wieder ein Spannungsfeld zu Klasse, zu Leuten, die vielleicht ein bisschen bildungsferner sind, nicht so akademisiert. Das ist dann eben der schmale Grat, dass man das schauen muss, dass man da nicht irgendwie einfach wieder dann neue Hierarchien aufmacht, die dann konform sind mit irgendwelchen akademisierten Szenecodes, aber eben für Leute, die das nicht so mit der Muttermilch aufgesogen haben, irgendwie, die da das gar nicht nachvollziehen können, oder?
Voll. Das ist, glaube ich, wirklich ein schmaler Grat und den auch verschiedene Leute immer wieder unterschiedlich interpretieren und fühlen werden. Also sowohl, was sie bereit sind, in Strukturen auszuhalten, an Verhalten, das ihnen eigentlich unangenehm ist, als auch die Lernbereitschaft, die es auf der anderen Seite vielleicht gibt. Und was ich dabei total interessant fand in der Seenotrettungsbewegung, ist, dass Chris ja auch meinte, dass es in den verschiedenen Booten einfach auch sehr unterschiedliche Kulturen gibt oder in den verschiedenen Organisationen. Also dass es Sea-Watch gibt, was halt von diesen mittelalten weißen Männern gegründet wurde, wo es so ein bisschen eher diese Haut-drauf-Mentalität gab und dass es dann aber schnell auch schon Jugend rettet gab mit einer deutlich linkeren Kultur und dass es dann später sich die Louise Michel gegründet hat als queer-feministisches Boot und dass es da eigentlich, mir es so scheint, dass es wirklich in diesem Ökosystem einfach für verschiedene Leute wirklich auch verschiedene Orte gibt, sich gut einzubringen und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Ja, ich muss sagen, also ich fand es irgendwie ein sehr fruchtbares Gespräch, so auch im Hinblick auf einfach Männlichkeit und ich fand da Chris' Blick einfach cool, weil der ein Stück weit auch unentschieden war. Also der hat, ich fand, hab sowohl rausgehört, dass er es irgendwie auch schade findet, dass dieser Gründergeist zum Teil eben nicht mehr so da ist und dass da andere Sachen möglich waren mit Leuten, die eine größere Risikobereitschaft hatten. Aber es ist halt auch nicht so ein rein nostalgischer Take gewesen, wo man so die schönen guten alten Tage sich zurückwünscht, sondern eben auch ein ganz klares Benennen von den Problemen, die damit zusammenhängen. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Art, da ranzugehen. Also ja, irgendwie versöhnlich zu sein, aber auch gleichzeitig klar in der Kritik in beide Richtungen und dann irgendwie zu schauen, wie man dann ja meistens auch ganz gut zusammenfinden kann, wenn man da so eine Kultur etabliert, die das halt ermöglicht, ne? Also wo ohne einen Gesichtsverlust beide Seiten eben auch irgendwie ein Stück weit einsehen können, wo man konstruktiver zusammenarbeiten kann, ohne diesen Anspruch zu haben, dass es einfach nur noch eine Kuschelecke ist.
Ja, voll.
Ja, dann machen wir hier vielleicht einfach mal einen Punkt hinter die Nachbesprechung. Wir hoffen, euch hat das Gespräch gefallen. Ich persönlich nehme total viel mit und bin total happy, dass Chris zu uns in den Was tun Podcast gekommen ist.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich das Buch nur empfehlen. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Vielleicht habt ihr ja auch Gelegenheit, es euch anzuschaffen oder irgendwo auszuleihen und zu lesen. Viel Spaß dabei.
1,50 € pro verkauften Buch gehen auch an den neuen Fonds für Bewegungsfreiheit von Medico International. Es lohnt sich also doppelt, das Buch zu kaufen. Jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Was tun?
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen, Schnitt Julian Schlumberger und die Musik kommt von Richard Waterman.